das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt Stroh?
Mhm. Und warum hast du eine Maske auf?
Hm. Dann blasen wir nur ein.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder zurück mit Folge 22. Ist es, glaube ich, die vier Meeple Porn Boys, der Daniel, der Chris, der Seltschuk und ich bin auch wieder am Start. Und ja, wir wollen heute wieder unserem wunderschönen Brettspiel-Hobby frönen. Alle hocken noch fleißig hier mit ihrem Hintern zu Hause. Deswegen, wie immer, wie sieht's aus? In letzter Zeit ist ja nicht so viel los gewesen mit der Brettspielzockerei. Wer hat sich wo dran gespielt?
Ja, wer will anfangen?
Ja, du spielst am meisten an dir rum, erzähl du doch mal.
Ja, ich habe mir erstmal ein paar neue Sachen geholt, weil, ein paar Kleinigkeiten zumindest, weil ich mal halt Bock hatte, mit Carina ein bisschen halt auch zu zocken. Und ich habe halt teilweise halt nur so Klopper oder so Sachen, die halt mindestens eine Stunde dauern oder anderthalb oder so. Und dann habe ich halt mal ein paar Kleinigkeiten geguckt und bin durch das letzte Review von... No Pun Included, sondern wie heißen die Engländer nochmal, die beiden, die so lustig sind immer? Shut Up and Sit Down. Die hatten, glaube ich, irgendwie so ein Best-Zwei-Spieler-Games-Video rausgehauen. Und dann bin ich auf dem, ich glaube, von Lookout ist mir, oder? Warte mal, wovon ist das? Von,
Lookout, ja, Manano. Lookout sein. Das mit, Manano Drecksspiele.
Und zwar habe ich mir Mandala geholt.
Da habe ich doch letzten Podcast davon erzählt, von dem Game. So gut hörst du mir zu, ey.
Nachgekauft nur.
Ja, echt, ja.
Ja, ach, Daniel, warst du im letzten Podcast dabei?
Dachte mir so, boah, du bist ein Drecksack.
Auf jeden Fall, habe ich mit Mandala geholt und mit Carina eine Runde gespielt. Und doch, ich sehe auf jeden Fall, dass das Spiel was kann. Und ich, keine Ahnung, ich zocke nochmal 2, 3, 4 Runden mit dir und werde dann nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber die erste Runde machen wir ganz cool und die Spiellänge ist angenehm. Und dann habe ich mir noch geholt die Erweiterung für, weil sie endlich auf Deutsch rauskam, für Underwater Cities. Ich weiß auch gar nicht so groß, was sie kann, aber allein, dass da so jetzt Double-Layered Boards bei sind, ist schon mal richtig geil, wenn man halt den ganzen Scheiß im Unterwasser platziert und so. Und ich wollte es auf der Messe schon haben, aber ja, es kam halt jetzt erst auf Deutsch raus und Spieletaxi hat halt noch ein paar. Und dann habe ich mir halt direkt eine bestellt. Und warum auch immer, Alter, ich kann es nicht sagen, aber ich seit Release habe mich das Spiel immer mal wieder angelächelt, aber ich habe es mir einfach nie geholt, weil es gab 1000 andere geile Sachen. Aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht zum Ausprobieren und wir müssen hier im Podcast immer ein bisschen über ein paar neue Games reden und so. Ich habe mir einfach mal Bärenpark geholt, weil ich mir dachte, ich habe kein Puzzler-Game, ich habe kein Light-Game und... Ich glaube, so im Grunde mit Carina ein bisschen Bärenpark mal anzocken. Ich will es auf jeden Fall mal anzocken. Wenn nicht, kommt es halt wieder weg. Aber ich glaube, das könnte mir doch ein bisschen Bock machen. Ey. Hat einer von euch schon mal Bärenpark gespielt?
Nope. Ich habe das, ich glaube nicht, dass das jemand gespielt hat. Ich habe es aber tatsächlich im Regalbesuch, hat der Sascha es vorgestellt. Und der sagte, es wäre richtig geil. Erst mit der Erweiterung, da gibt es auch noch so eine Erweiterung dazu. Da baust du quasi nicht nur deinen Park, sondern baust quasi oben noch wie so eine Magnetschwebebahn, die noch quasi über diesen Park oben drüber fährt mit so 3D-Elementen, okay, um dann, wenn die Leute da quasi aus dieser Bahn irgendwie rausgeiern und in deine Gehege reingucken, dass es da nochmal extra Punkte irgendwie gibt, dass das dann nochmal so den besonderen Kniff geben würde und dann auch noch so einen Ticken von der Komplexität das Teil einfach noch anheben würde, weil es da sonst eher so ein bisschen seicht ist. Aber grundsätzlich, Thema finde ich cool, hast einen Bärenpark, warum nicht? Also ich...
Ja. Ja, wie gesagt, ich hab halt keinen Puzzler so. Ich fand damals, ich finde diese Mechanik generell ganz geil. Ich muss aber halt sagen, dass ich halt Patchwork fand ich zu light. Irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Dann habe ich danach dieses Herbstspiel, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Autumn oder so, wie hieß das?
Ja, Digga, du wirst ja jetzt musst du dich aber erstmal ein bisschen beruhigen, Digga. Jetzt musst du dich erstmal ein bisschen beruhigen. Nicht, dass du hier noch zum Lutschboy von Uwe wirst, sag ich jetzt mal, wenn du jetzt auch mal anfängst. Hier, weißt du,
ich wollte doch gerade sagen, dass beide langweilig waren.
Seit 20 Folgen predigt er hier seine Straßenkredibilität in diesem Podcast. Und auf einmal fängt er dann doch an, hier die Uwe Rosenberg Collection einmal durchzuzocken.
Ja, Corona ändert gerade einiges und man sucht halt nach ein paar lustigen Zwei-Spieler-Varianten. Und das Ding ist halt einfach, ich habe momentan irgendwie nicht so Bock, mich wie soll ich das sagen, wir hatten ja schon mal drüber geredet, so langsam werde ich in der Ecke ein bisschen mehr wie Stefan. So langsam macht es mir einfach keinen Bock, mich mit Carina hinzusetzen und irgendwelche Klopper zu zocken. So, ne, weil ich doch lieber
Glück gehabt, auf Kurs gerundet habe.
Nee, und dann habe ich jetzt noch getauscht. Ich habe jetzt endlich, weil ich es auch schon lange haben wollte, und Stefan hat es ja auch im Regal, beziehungsweise Daniel mitgenommen. Ich habe mir endlich mal Australien geholt. Ich habe es mir ertauscht mit dem Stefan aus unserer Gruppe gegen Space Gate Odyssey, was okay war, aber hat mich jetzt nicht so gehuckt. Ja, aber das war's. Ich habe das erste Mal jetzt in meinem Leben online ein Brettspiel gespielt. Also richtig, aber physisch. Halt nicht über eine App, sondern wir haben gestern über Slack, heißt das.
Kommt jetzt die Geschichte, dass du jetzt die neue kleine Nutte von Hunter und Kronen jetzt geworden bist?
Dass der Meeple-Porn-Podcast jetzt in die High Society, der Brettspiel-YouTuber und Podcast, aufgestiegen ist. Nee, und zwar hatten der Alex und Hunter und Kron mich gefragt.
Alex war der Nackte, ne?
Alex war der Nackte, genau. Ja, genau.
Nur um das nochmal klarzustellen.
Aber ja, richtig, richtig cooler Typ auf jeden Fall. Nee, er hatte mich gefragt, weil er mitbekommen hat, dass Skytier halt bei mir so ein großes Ding ist. Hatte er mich gefragt, ob ich mit ihm gemeinsam halt ein Let's Play für den Hunter und Kron-Kanal machen würde, weil er das Spiel gerne mal online spielen würde. Ja, und dann, das haben wir jetzt gestern endlich mal gemacht. War eine coole Erfahrung. Muss aber auch klar sagen, ohne das Setup von Alex würde ich das, glaube ich, niemals oder generell solche Spiele niemals mit irgendwem online spielen, weil der Alex hat halt verschiedene Kameras. Einmal so eine Top-Down-Kamera vom Brett, einmal so eine Kamera irgendwie von einem, was weiß ich, 45-Grad-Winkel aufs Brett, und dann hat er noch so eine Nahaufnahmekamera, dass man Karten da drunter halten kann. Und wir haben das über Slack gemacht und er konnte also wie in der Regie immer durch die Kameras durchschalten. Und ich sag euch ganz im Ernst, das war trotzdem richtig schwer, sich immer zu verständigen, ja, pass auf, setz mal meine Figur da hin. Nee, rechts daneben. Nee, das andere rechts und so. Das war halt immer nicht immer ganz so einfach. Aber mit dem Setup von ihm ging das halt klar, wir haben vorher eine Testrunde gemacht, aber wenn wir jetzt mal ganz normal zwei Leute wie du und ich oder ihr und ein Freund von euch ganz normal über Skype und eine Webcam irgendein Brettspiel versucht, halt so zu zocken, das wäre, glaube ich, echt der Tod. Also es hat gestern mega Bock gemacht, ich habe hinterher gewonnen, es war eine richtig coole Runde, und ich bin auf das Video mal gespannt. Ich denke mal wahrscheinlich, ich werde euch nächste Episode mehr sagen können, ob es schon raus ist oder nicht, sondern checkt mal Hunter und Kron Kanal aus, dann werdet ihr sehen, ob es online kommt. Aber sonst war es bei mir.
Ist das auch so ein Brettspielkanal?
Das ist auch so ein Brettspielkanal, genau. Die machen ab und zu mal so ein paar Reviews und so. Ich glaube, die haben das ein bisschen bei dir abgeguckt.
Wurdest du bezahlt?
Nee.
Ach so, ist ein unbezahltes Praktikum dann.
Das ist ein unbezahltes Praktikum, genau. Aber ich musste Alex versprechen, dass ich im nächsten Hunter und Kron Video auch die Hüllen fallen lasse.
Ach, ein Scheiß.
Oh Gott, Alter. Oh Gott, ey.
Aber wir können ja schon mal anfangen. Ich finde immer ein bisschen schade, wenn unsere Zuschauer das nicht exklusiv sehen. Deswegen wäre eigentlich ganz cool, wenn du jetzt mal dein T-Shirt ausziehen würdest. Und dann einfach ohne T-Shirt jetzt den Rest.
Warte, ich gucke jetzt live, ob ich einen Bauchnabelflusen habe.
Nee, Warte. Dass du jetzt einfach den Rest des Podcasts einfach mal oben ohne jetzt hier
machst. Nein, Alter. Das Problem ist, ich habe eine richtig krasse Brust und ich will euch nicht vor der Community halt losstellen.
Richtig krasse.
Ich bin halt wie der junge Arnold Schwarzenegger.
Oh ja, klar. Ach so, natürlich.
So, das hört ihr mal lieber was.
Der war aber mit 9 Jahren, war der noch nicht so muskulös, ne?
Du bist wie die junge Vera am Mittag, Junge.
Daniel, was ging bei dir die letzte Woche?
Ja, ich habe tatsächlich auch mal wieder was gezockt, juhu. Zwei Sachen, und zwar einmal hatten wir letztes Jahr in Essen ja auch so ein. Aus irgendeinem von den Reste-Shops hatten wir Carpe Diem mitgenommen von Stefan Feld.
Daniel, das heißt aber anders bei uns. Wie heißt das? Restefick wie?
Restefick-Tunnel. Genau, das Wort habe ich gesucht, danke.
Aber das sind doch immer die Galerien der hochwertig gereiften Langzeitperlen oder wie
genau,
war das noch?
Genau. Ja, und das haben wir jetzt endlich mal ausprobiert. Ich hatte vorher schon über das Spiel gelesen, so, ja, optisch ist das eine Katastrophe, aber mich.
Ist das ein Alea-Ding, ne?
Genau, Alea Ravensburger, ja. Ist auch so ein bisschen, also beim Auspöppeln habe ich schon gedacht, so, ach du Scheiße, die Farbgebung ist ja grottig. Also nach dem Aufbau und beim Spielen ging es nachher, aber irgendwie das ganze Spiel wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber es ist auch so, dass die Farbgebung nicht nur, wie ich finde, etwas hässlich ist. Es ist auch Designtechnisch wieder sind da Entscheidungen getroffen worden, die ich nicht nachvollziehen kann, weil das dann dazu führt, dass man bestimmte Sachen auf dem Plättchen einfach schlecht unterscheiden kann. Und das ist ja kein Merkmal von hübsch oder nicht hübsch, sondern das ist einfach schlecht designt, das muss man so sagen. Und aber trotzdem hat das Spiel auf jeden Fall Laune gemacht, weil es echt interessante Mechanismen hat. Also man hat so, jeder hat so sein Patrizier-Stadtviertel, was er quasi dann aufbauen soll. Man kann so Gebäude sich kaufen, aber dieser Auswahlmechanismus, wie man an diese Plättchen rankommt und auch der Wertungsmechanismus ist wirklich gut, ist clever gemacht, ist auch echt interessant und das ist halt wieder, wir hatten diese Diskussion ja schon mal, Thema versus Mechanik versus Optik. Da ist es echt so, eigentlich ein interessantes Spiel, interessante Mechaniken, aber die Optik macht das Ganze dann, also man hätte so viel mehr aus diesem Spiel machen können. Und das verstehe ich einfach nicht, wie man sowas dann rausbringt und da Potenzial halt auch verschenkt. Aber
also BerlinCon ab in die Bingo-Trommel. Oder?
Nö, es wird erstmal nicht ausziehen. Also ich will es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen, weil wie gesagt, so hat es mir echt Laune gemacht. Vor allen Dingen ist es relativ schnell erklärt, sind auch nur 7-8 Seiten Regelerklärung, ist flott runtergespielt und hat schon Laune gemacht. Also von daher, wir werden es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Definitiv.
Ich frage mich jetzt zum Beispiel, die Mechanik ist ja so, dass du da irgendwie diese Pfade da hin und her ziehst, ne, und die genau. Plättchen sozusagen abgreifst. Genau. Jetzt überleg mal, das Ding hätte das Thema bekommen von 50 First States, so ein bisschen Postapokalypse. Du läufst da mit deiner Truppe rum und tust sozusagen irgendwelche Städte oder irgendwelche Orte abluten, ne? Gehst da rein und plünderst die einfach.
Ja.
Könnte ja rein theoretisch passen, jetzt mal so ganz grob. Aber ja, dann frage ich mich, hätte Stefan Feld gesagt, ich möchte genau dieses Thema haben. Meinst du, Alea hätte das Ding rausgebracht? Oder hat Alea so viel Mitspracherecht, dass sie sagen, hey, bei mir geht nichts, was nicht irgendwie, ja, wie will man es nennen, seriös oder nicht so geschichtlich angelehnt oder sowas, keine Ahnung.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und ich habe mich speziell auch bei dem Spiel gefragt, wie ist denn so der Prozess, wie das rauskommt? Wie viel Einfluss hat der Autor wirklich da drauf? Also in dem Fall jetzt Stefan Feld. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich gesagt hat, ja, so finde ich das gut, so hätte ich das auch gemacht. Das ist, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie sowas dann.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass wahrscheinlich so Designer, die verkaufen einfach nur noch Ideen, sagen hier, pass auf, das ist meine Idee, Brettspiel, gib mir, was weiß ich, so und so viel Kohle und dann macht der Verlag den Rest alleine. So, glaube ich, manchmal
das
Gefühl.
Das kann natürlich durchaus sein, aber also definitiv, ich finde es schade, weil es ist, man hätte wirklich mit ein paar Designentscheidungen, ob man jetzt grundsätzlich ein anderes Thema nimmt, kann man natürlich auch machen, aber selbst mit dem Thema hätte man einfach nur durch die Optik oder durch das Material so viel mehr aus diesem Spiel rausholen können. Und das ist für mich verschenkt. Verschenktes Potenzial. Was dann irgendwann zu Schweinepreisen auf den Markt geworfen wird und natürlich auch zu Recht in Reviews oder so aufgrund dieser Design-Fails kritisiert wird, muss man ganz klar sagen.
Ich denke aber, die Mechanik ist jetzt da. Wahrscheinlich wird sich da jetzt irgendwann mal einer dran zu schaffen machen, wird die Mechanik nehmen, in irgendwas anderes, geileres reinbauen und dann ist das Ding auch gegessen.
Weil auch dieser Wertungsmechanismus ist eigentlich auch ziemlich clever. Du hast halt verschiedene Karten da ausliegen und jeder hat so Wertungssteinchen und bei jeder Wertung musst du halt diesen Stein immer so legen, dass zwei Karten dadurch abgedeckt werden. Und die zwei Karten musst du dann auch werten. Kannst du das nicht, kriegst du Minuspunkte. Und damit ist dieser Platz, wo du deinen Marker hingelegt hast, aber auch blockiert für den Rest der Partie. Das heißt, in der nächsten Wertungsrunde musst du dich dann für einen anderen Platz entscheiden und musst deine Strategie entsprechend anpassen. Also das ist wirklich clever gemacht, muss man sagen.
Ja, das kann er, glaube ich, auch richtig gut, weil der hat ja auch dieses Reihenfolgesystem bei Bogen von Burgund, gibt es ja auch dieses Reihenfolgesystem, dass du da eben immer deinen Stein auf den anderen setzt und so weiter und so fort. Finde ich auch immer relativ interessant gemacht von ihm. Also der hat da schon ein paar Dinge auf jeden Fall auf den Markt gebracht, die Sinn machen.
Okay, bevor Stefan jetzt gleich von seinem Stuhl kippt, komme ich schon mal zum nächsten Spiel. Und zwar haben wir gestern aufgebaut und angezockt, aber das wollen wir dann nachher weiterspielen. Und zwar Santa Maria inklusive der Erweiterungen. Die habe ich mir letztens günstig irgendwo geholt. Das sind, also es gibt ein paar Basics, die das Spiel, ne, so nach dem Motto vom bestehenden Meer, also mehr von Gelehrten, mehr Schiffe und sowas alles. Aber es gibt auch verschiedene Module, die man noch dazu nehmen kann. Wir haben jetzt mal zwei Module mit reingenommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es ist. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist auch ein Modul mit drin, was das Spiel quasi asymmetrisch macht. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Unter einem der letzten Folgen gab es einen Kommentar, dass wir das immer falsch sagen.
Asynchron sagen wir
immer. Asynchron sagen wir immer, aber asymmetrisch war jetzt richtig. Ne?
Liegt da, der Fokus liegt auch immer auf Asi, was dahinter kommt, wenn ich so will. Genau.
Und zwar spielt dann ein Spieler die Mayas, der hat einen eigenen Spielplan, eigene Marker, eigene Aktionskarten und spielt quasi wirklich komplett anders als die anderen. Man kann dann, glaube ich, auch irgendwie, gibt neue Interaktionsmöglichkeiten. Wir haben es jetzt noch nicht mit reingenommen, klingt aber spannend und ja, weil, wie gesagt, ich bin ja sowieso sehr angetan von dem Spiel und ja, die Erweiterung macht auf jeden Fall viel her, vor allen Dingen für 10 Euro, glaube ich, 10 Euro habe ich bezahlt und dafür ist da eine Menge drin, also das hat sich definitiv schon gelohnt.
Nochmal einen kurzen Einwurf an unsere Zuhörer. Und zwar werden wir irgendwann im hinteren Drittel hauen wir eine coole Info raus. Und zwar haben wir mit Powerplant Games zusammen etwas für euch uns ausgedacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall heute mal komplett durchzuhören. Und eventuell droppen wir dann auch in nächster Folge noch ein kleines Gewinnspiel. Also hört auf jeden Fall heute und nächste Folge mal komplett rein.
Ja, Daniel, bist du schon fertig?
Ja, jetzt okay. Schon, ja.
Ja. Also bei mir war rein brettspieltechnisch wieder mau, also eigentlich gar nichts. Aber ich habe mir mal die Box von Skytier dann genommen. Ich habe ja letztens gesagt, ich möchte mal die Decks mal zusammenstellen und habe das ganze Ding mal genommen, habe mir mal diese Standard-Decks alle zusammengestellt. Hat eigentlich relativ cool geklappt. Fand's auch, hat irgendwie auch Spaß gemacht. Ich finde so, wenn man einfach nur ein Spiel vorbereitet, um das dann spielbereit zu machen, macht einfach nur Bock. Ja. Was mir dann aber aufgefallen ist, da waren vier Charaktere identisch. Das waren wahrscheinlich alte Artworks drin, Chris, oder bin ich da falsch? Da waren vier oder fünf Charaktere waren da dabei. Das waren die identischen, nur mit verschiedenen Artworks. Ich habe mir dann die Fähigkeitenkarten angeschaut und die Fähigkeitenkarten haben dann auch nur zu einem Artwork gematcht, die dann auch genau zu der Miniatur passen. Und das andere Artwork gab es dann einfach nicht mehr.
Ich glaube, dass du gewisse Helden kannst du auch als Außenseiter benutzen. Deswegen wahrscheinlich zwei Karten. Das eine ist dann wahrscheinlich für die Außenseiter-Version, das andere ist für die Spielversion. Oder es waren einfach die Kickstarter-alternativen Artworks. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm.
Okay, okay.
Aber da gibt es zwei Varianten halt.
Ja. Nee, auf jeden Fall habe ich mir das Ding vorbereitet und jetzt steht es eben fertig gepackt mit den Decks im Schrank. Ansonsten ein kurzes Update zu der Colors-Geschichte vom letzten Mal. Ich habe noch am gleichen Abend noch mal bei IKEA reingeschaut und habe gesehen, dass die Dinger wieder auf Lager waren und ich konnte es mir auch direkt bestellen. Danke an die Leute in den Kommentaren, die haben mir echt einen coolen Tipp gegeben. Wir hatten ja das Thema mit diesen Fächern, was man mit den großen Spielen machen soll, muss man die immer draufstellen oder was macht man mit denen? Und da haben viele gesagt, in dem obersten Fach kannst du ja rein theoretisch die Zwischenwände einfach weglassen. Wenn du ein oder zwei Zwischenwände weglässt, dann hast du dann Platz für größere Spiele. Fand ich eine mega coole Idee, werde ich dann wahrscheinlich auch straight so durchziehen, dass ich es einfach in den oberen Fächern immer so machen werde, dass ich rechts und links sozusagen die Fächer groß lasse und in der Mitte einfach den Balken als Stabilisierung drin lasse. Und dann habe ich eben immer rechts und links ganz oben Fächer für größere Spiele, die ich dann eben, sage ich mal, dort lagern kann.
Ja. Kannst du natürlich nur liegend lagern dann.
Noch, ja, ja, ne? natürlich. Das ist mir dann klar. Ansonsten habe ich relativ viele Filme geschaut die letzte Zeit. Ich habe der Schacht angeschaut die letzte Zeit. Fand ich ganz cool und interessant. Die Message aus dem Film. Natürlich ist auch wieder so polarisierender Film, weil er passt so perfekt in die Zeit, wie es jetzt ist, und gleichzeitig ist es sehr unbefriedigender Film, weil passt so irgendwie, finde ich, so zu den 2020 oder einfach zu den neuartigen Filmen, dass die immer sehr gerne so ein bisschen Denkfreiheit gegen Ende nochmal lassen, dass man sich so selber sein Ende denken kann oder sein Anfang denken kann oder was auch immer. War ein bisschen unbefriedigend. Ich kann auch viele Leute verstehen, die den Film dann nicht abfeiern. Aber ich fand einfach die Grundmessage von dem Film richtig geil. Kann man auf jeden Fall empfehlen für Leute, die einfach mal Bock haben, mal wieder was anderes zu schauen als diese Standard-Sachen. Dann habe ich mir Victoria angeschaut. Ist ein One-Take-Film, ein deutscher. One-Take sagt, denke ich, euch allen was. Ist eben ohne Cuts gemacht, ist eben komplett durchgefilmt. Der Kameramann verfolgt die Protagonisten eben durchgehend durch den Film. Und ich will jetzt nicht viel über die Story sagen. Es spielt in Berlin. Und es ist eine Story nach einer Partynacht. Ist sehr, sehr cool. Da spielt auch ein sehr, sehr geiler Schauspieler mit, den ich auch immer wieder feiere. Das ist der, wie heißt er gleich? Der Frederik Lau, den gibt's auch bei Die Welle, glaube ich, war der. Das war dieser Psychopath in der Welle. Mhm. Feier ich richtig. Fand ich auch, war ein guter Film, aber wird auch nicht jedem gefallen. Also kann ich auch nicht jedem empfehlen. Aber jeder, der so ein bisschen filmaffin ist, dem wird's auf jeden Fall gefallen. Und dann habe ich die Trilogie, die momentane Trilogie von John Wick fertig geschaut. Ich hatte nur den ersten Teil gesehen und fand ihn schon sehr, sehr cool. Und habe jetzt den zweiten und dritten Teil gesehen, die ja echt gut abgehen. Und
da fehlt mir noch der dritte, aber ich finde die Filme auch ziemlich geil.
Also wenn du nach dem zweiten den dritten nicht direkt schauen wolltest, kann ich das schon gar nicht nachvollziehen, weil den muss man direkt hinterherwerfen. Ja, ist schon sehr, sehr geil und ich find's auch cool, dass Keanu Reeves durch diese Rolle einfach so komplett zur Legende geworden ist.
Ist so, Alter, wirklich. Aber der war schon immer ein geiler Schauspieler.
Ja, war ja. Ist
scheinbar nur zu wenigen Leuten aufgefallen. Er hat in so vielen geilen Filmen mitgespielt. Alleine Bill und Ted, verrückte Reise durch die Zeit.
Fun Fact, ich weiß nicht, ob ich den Fun Fact schon mal gebracht habe, war ja die größte, also eigentlich zu dem Zeitpunkt seine größte Rolle war ja, kurz in die Runde,
Matrix.
Bevor er die Rolle bekommen hat, hat aber ein anderer Schauspieler den Vortritt bekommen und der hat die Rolle abgelehnt. Wisst ihr welcher?
Ja, war nicht mit Damon oder so?
Nee.
Wer war das nochmal?
Es war Will Smith hat die Rolle bekommen, hat sie abgelehnt und hat Wild Wild West gedreht.
Glückwunsch, das war ja ein Erfolg.
Und Keanu Reeves hat einfach mal eines der legendärsten Filme aller Zeiten gedreht und easy peasy sich,
Ja, so kann man dann wieder in die Scheiße greifen, ja, das stimmt.
Ja, mega geil.
Ach genau, mit Damon war die Geschichte, dass mit Damon wurde gefragt für, wie heißt es nochmal, Avatar. Und hatte geboten bekommen, ich glaube, 20% der Gewinnbeteiligung. Und hat dann in einem Interview gesagt, heutzutage, er hat abgelehnt und hat gesagt, er ist der dümmste Schauspieler der Welt, hat er sich selber genannt, weil er jetzt durch diesen Deal der reicheste Schauspieler der Welt gewesen wäre.
Heftig. Heftig. An der Stelle, weil du Matt Damon gesagt hast, ich kann auf jeden Fall mal droppen. Damon. Nein, ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Damon. Leute, Stefan, Daniel, wenn ihr Team America noch nicht gesehen habt, das ist ein Marionettenfilm von den South Park-Machern. Leute, der ist Legende. Der ist Legende. Ja, und Matt Damon hat eine sehr, sehr besondere Rolle in diesem Film. Ja, Alter, unbedingt mal reinschauen. Wer den noch nicht gesehen hat, oh, Alter, das
Dörka, Mohammed Dschihad.
Jetzt hat die Schnauze, sag einfach nicht. Einfach sehr, sehr geil. Ja, das war auf jeden Fall meine Woche bis dahin. Stefan, da würde ich abgeben.
Geiler Puppenfilm ist Meet the Feebles übrigens auch.
Ja, definitiv. Legende. Meet the Feebles ist Legende.
Das ist quasi wie die Muppet Show, nur dass die quasi alle auf Heroin sind und so.
Das ist so scheiße.
Ja, da hab ich jetzt schon wieder eine Wissenslücke, Alter.
Ja, wir hatten nochmal den Vietnam-Flashback gehabt. War nicht die Fliege?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die sind auch nur Gewalt und schroten sich nachher weg. Es kommt nachher am Ende zu einer heftigen Schießerei, wo jeder verstümmelt wird und alles drum und dran und alle sind die ganze Zeit auf Schore halt.
Und am Ende stellt sich wahrscheinlich heraus, dass sie alle in der, was weiß ich, im Kindergarten sitzen und malen.
Übrigens von einem ein Frühwerk eines Regisseurs, den man später eher von anderen Filmen kannte, der ist nämlich von Peter Jackson.
Ja.
Ist es ja, der?
Da guckt er nur, der Selçuk.
Ja, nee, ich wollte gerade gucken, also ob ich den finde.
Ja, ja,
stell mal weiter.
Ja, was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich auch ein bisschen was gespielt. Ich habe nämlich jetzt Awakening Tales ausgepackt und das erste Szenario, es gibt zwei Teile, ist der zweite schon raus, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, wir haben jetzt den ersten Raum davon gespielt, quasi 20 Minütchen gesessen, uns da rausgerätselt, bis in den nächsten Raum. Insgesamt hat das Ding ja eine Spielzeit von 240 bis 360 Minuten, was ich natürlich für ein Escape-Ding übelst pervers lang eigentlich theoretisch finde. Aber bisher hat es ganz gut gefallen. Können wir uns nicht beschweren und müssen jetzt demnächst mal ein bisschen weiter zocken. Haben auch wieder ein bisschen Bock bekommen auf hier Detective Modern Crime Board Game da mal weiter zu spielen. Ja,
genau.
Genau, das ist das, was ist das? Der Selche hält jetzt gerade in die Kamera. das Meet the Feebles. Mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich bin nämlich auch wieder mal am PC hängen geblieben und habe jetzt sonst immer PUBG gespielt mit einigen Leuten aus der Community auch die ganze Zeit. Und wir haben vor 3 Tagen umgeswitcht auf Escape from Tarkov, was glaube ich schon seit 4 Jahren oder so in der Entwicklung ist, Alpha gewesen ist. Und jetzt ist Closed Beta. Kann man so verschiedene Tierstufen auswählen. Ich habe den Standard Plätsche 35 genommen, um da mitzuzocken. Dann kann man das irgendwie schon machen. Wenn es irgendwann mal rauskommt, wird es zurückgesetzt. Und das ist auch so ein Survival-Game eigentlich. Also jeder zockt so einen Typen, den kann man dann ausstatten, wird dann in Tarkov abgesetzt und muss dann einmal quer über die Karte, um zu so einem Ausgang und zwischenzeitlich Loot holen, um damit seinen Unterschlupf auszubauen und Waffen und tralala und so fort. Aber das Problem ist, wenn man halt eben gemacht wird, verliert man alles, was man mit hat. Das heißt, bist immer auf der Hatz und eigentlich ist das überhaupt gar nichts für mich, weil du stehst die ganze Zeit unter Puls.
Stress.
Die ganze Zeit. Ja. Das ist wirklich ein richtiges, krasses, überkrass Stress-Game, aber sieht so geil aus und du hältst dich halt für den absoluten König, wenn du da rauskommst und hast erfolgreich Beine schwarz geschossen, rausgehumpelt zum Ausgang und hast da alle Leute noch ausgenommen. Macht mega Laune und ja, ich freue mich auch in letzter Zeit mit einigen Leuten aus der Community mal so ein bisschen zocken zu können. Im gleichen Atemzug wollte ich dann ganz kurz sagen, ich habe auch einen Twitch-Account, der heißt auch Boardgame Digger und da streamen wir unsere täglichen Zock-Sessions tatsächlich auch. Und der Chris und der Daniel, die haben jetzt mir mal gesagt, du bist glaube ich nicht dabei, Selçuk, ne? Dass wir in nächster Zeit auch mal Meeple-Porn-mäßig zusammen.
Doch, der Selçuk ist auch dabei.
Der Selçuk ist auch dabei.
Wir sind zu viert.
Also, wir sind einfach, ja. Einfach mal ausgeladen, kein Problem, Stefan.
Ja, kein Problem.
Ich feuer euch von hinten an.
Ja, nur Deutsche, nur Deutsche.
Ja, nur Deutsche.
ja, wir werden auf jeden Fall ein kleines Meeple-Porn Online-Zock-Ding machen. Das werde ich einfach über meinen Twitch-Account ausstrahlen. Müsst ihr mal gucken. Ich werde es einfach in die Facebook-Gruppe nochmal reinschicken, wenn es dann soweit so losgeht. Oder schaut halt eben vorher schon rein, abonniert meinen Twitch-Kanal. Dann kriegt ihr aufs Handy wohl, glaube ich, eine Pop-Up-Nachricht, wenn wieder mal ein Livestream gestartet wird. Und dann wollen wir zusammen mal eine Warzone zocken, nachdem der Chris das vor 3 Folgen oder 2 Folgen euch allen so angepriesen hat. Könnt ihr zwar nur bei mir zuschauen, aber seht halt eben auch, was die anderen Kollegen machen. Außerdem habe ich eh das geilere Aiming, von daher
Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von der Idee haltet und ob ihr da prinzipiell mal generell Bock drauf habt oder so. Und je nachdem, wie lustig das ist und wie Bock das macht, kann man halt überlegen, das Ding auch mal als Video aufzuzeichnen und so. Dann kann man überlegen, ob man das nochmal für spätere Sessions oder so uploadet, damit ihr da noch drauf zugreifen könnt. Ja. Aber ich glaube, wir in der Vierer-Konstellation, das wird sehr viel Geflame. Ich werde jede Runde rumschreien, wo wart ihr Spasten und werde, dass ich Toten auf euch schieben. Und es wird auf jeden Fall sehr lustig werden.
Ja, der einzige, der rumschreit, ist auch der Chris, weil Daniel, Selçuk und ich, wir haben uns vorgenommen, auf jeden Fall nicht zu sterben.
So. Okay.
Also, ja, das auf jeden Fall dazu, das habe ich die letzte Zeit eigentlich eher gemacht. Ich habe seit gestern Urlaub, ich bin heute Morgen, ich weiß nicht, es jährt sich, Digga in Gefahr jährt sich, ich bin heute Morgen mit der Tröte geweckt worden um 7 Uhr.
Oh nein.
Das für die Leute, die Digga in Gefahr gesehen haben, wissen, dass quasi mein Morgen schon nicht so gut verlaufen ist. Aber ich bin jetzt hier um 12, ich habe es geschafft bis um 12 und sitze quasi hier im Podcast. Okay. Bin auch tatsächlich eben schon unterwegs gewesen und habe mein Nemesis Sundrop Pledge All-In abgeholt. Ich bin damals, nachdem wir es mit Daniel gespielt haben, der Daniel hat es ja auch, dann da noch eingestiegen über einen Kollegen und habe es heute abgeholt, das ist angekommen, hatte aber damals mir dann nach einer Woche wieder eingeredet, komm, scheiß drauf, der Daniel hat's, du brauchst es nicht, und habe es dann tatsächlich zum Kickstarter-Preis abgegeben wieder, für da genau das, was ich bezahlt habe. Eigentlich im Nachhinein total ärgerlich, meine Reue kann sich jetzt super freuen, am besten hätte ich es aber bei eBay fürs Doppelte quasi rein.
Ach, du hast dem Roy, das ist verkauft?
Geht mittlerweile locker.
Eine andere
fürs Doppelte.
Ach so, ich hätte direkt wieder Rückzieher gemacht. Ich sag, Bruder, das Spiel ist nicht angekommen, tut mir leid.
Nee. Aber es gab heute, glaube ich, bei Nemesis ein Update.
Ja.
Genau. Bei Kickstarter. Und zwar haben sie angekündigt, im Mai oder im Juni wird es einen neuen Nemesis Kickstarter geben. Und zwar Nemesis Lockdown. Das ist ein Standalone-Add-on. Ist quasi so vom Umfang wohl wie die normale Grundbox. Die normale Grundbox kann man tatsächlich im Kickstarter nicht mitbestellen. Da gibt es wohl irgendwelche Retail-Verträge, ich habe keine Ahnung. Muss man sich dann im Retail holen.
Ne?
Ja, da sind sie sich noch nicht ganz klar. Die versuchen, dass einige der Erweiterungen sie kompatibel machen mit dem neuen Design. Nemesis Lockdown spielt tatsächlich nicht auf der Nemesis, sondern es spielt auf einer Mars-Basis, was dann ja schon wieder so ein klein bisschen das Doom-Feeling einfach irgendwie hat. Mars-Basis hängt halt eben essentiell für mich so mit Doom zusammen. Und da kommen neue Charaktere, neue Alien, tralala, hopsasa. Und was an Erweiterungen kompatibel gemacht werden soll, wird auf jeden Fall auch da in dem Kickstarter nochmal geben. Das, was man im ersten Nemesis dann auch zocken kann. Man kann die Charaktere mitnehmen aus dem ersten Teil in den zweiten, muss sowohl nach aktuellem Stand allerdings mindestens ein oder zwei der Operator aus Nemesis Lockdown mit ins Team nehmen. Ansonsten kann man das dann nicht spielen, sodass man die quasi so ein bisschen ergänzend mit reinnehmen kann. Ich bin da sehr gespannt und werde da auf jeden Fall einsteigen, nachdem ich mich jetzt auch so ein kleines bisschen ärgere, dass ich meinen Pledge, der liegt jetzt bei mir im Kofferraum. Ich werde wohl morgen nochmal ein Unboxing zu machen, wenn der Roy einverstanden ist, und euch das alles nochmal zeigen, wie wirklich diese All-In-Dingens mit Sundrop und so aussieht.
Kauft dem Roy das doch von Huni mehr wieder ab.
Nee, der ist auch nur heiß, der nervte mich schon jede Woche und schreibt dann hier seit Weihnachten schon, ist das schon da? Ziehst du mich doch nicht ab?
Da werde ich auf jeden Fall auch definitiv einsteigen, glaube ich.
Was? Du hast doch schon den ersten Teil, Daniel.
Wieso? Das ist doch was Neues, was willst du?
Aber wisst ihr, das ist doch wieder ein richtig, richtig geiler Marketing-Move von denen, dass die überhaupt schon beim ersten Mal das Ganze in zwei Versionen rausgebracht haben, einmal in Sundrop und einmal normal. Dadurch haben sie ja mit Sundrop, eigentlich hast du ja da nur einen Produktionsschritt mehr, dass du die Sundrop paintest sozusagen, ne?
Ja.
Dadurch sparen sie sich die Arbeit, die andere haben mit den Kickstartern, dass sie sagen, okay, Kickstarter Exclusive gibt's eben viel, 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 viel mehr Charaktere und Retail gibt's die eben nicht mehr. Die können jetzt einfach sagen, Sundrop Kickstarter, und im Retail gibt's den Sundrop nicht mehr.
Ja, aber trotzdem, dadurch, Kickstarter waren ja trotzdem noch super viele Sachen.
Schon, aber ich meine nur rein vom Gedanken her, dass du nur einen Sundrop rausbringst bei Kickstarter und beim nächsten Mal dann eben nicht mehr, sind die Leute schon so richtig heiß drauf, diese Sundrop-Version zu holen.
Ja, aber Wrecking Williams macht das doch aktuell für alle Kickstarter. Bei Lords of Hellas gab es ja auch Sundrop.
Also wenn man es mal genau nimmt, also ich meine, das ist ein bisschen verdünnte Farbpigmente, das werden in ein so ein Bad eingetaucht und dann wieder rausgezogen. Im Endeffekt könnte man alle einfach Sundrop automatisch von Haus aus irgendwie schon anbieten, was ich persönlich cool finde. Und so wird aber dann nochmal 60, 70 Dollar nochmal draufgeschlagen. Also ist auch eine billige Geldmaschine. Dumm,
ne? Ganz im Ernst, da muss man überlegen, wie teuer ist Sundrop mehr? Wahrscheinlich nochmal 80 Dollar mehr oder so. Da kannst du lieber einmal zwei Pöttchen roten Shade holen, zwei Pöttchen schwarzen Shade, dann kippst du das in irgendein Glas und dann kannst du das selber droppen.
Also das Problem ist, du musst die ja auch noch grundieren, die Miniaturen im Vorfeld, ja, und du hast dann auch nicht mehr nicht genau das gleiche Ergebnis irgendwie, würde ich sagen. Also kannst du es sich selber machen, aber man macht das ja aus Bequemlichkeit einfach, ne?
Es waren aber definitiv keine 80 Dollar, was das mehr gekostet hat, nur weil es Sundrop ist.
Nee, war weniger? 50.
Ja, viel, 50, viel ey. Weniger.
Ja,
viel
ich habe 50 weniger. Dollar oder so hat das mehr gekostet.
Es hört sich jetzt aber für mich an, als wäre die Prozedur wirklich so, dass jeder Sundrop eigentlich ein Unikat ist.
Ja, theoretisch.
Theoretisch
ja.
Schon, ja, ne?
Wow, ja, theoretisch ja, genau.
Ja, aber weil bei dem anderen da ein bisschen mehr Tinte ist als bei dem anderen da und so.
Ja, merkst du was?
Aber ich wollte es auf jeden Fall nur mal gesagt haben, Nemesis Lockdown kommt und da werde ich dann wohl auch mal reingehen. Und mir das hier ins Regal reinstellen. Svetlana hört hoffentlich nicht zu, die Tür ist zu, alles klar. Ja, als Thema heute haben wir es ein bisschen aufgeteilt. Ich wollte heute eigentlich ein komplettes Off-Topic-Thema mal wieder machen und ein bisschen wegbleiben von den Brettspielen. Die anderen Boys haben wohl gesagt, nein! Wir machen auch ein bisschen Brettspiel-Thema. Das heißt, wir werden heute wieder, der Chris nicht, aber der Selçuk hat das gesagt. Ja, wir werden jetzt mal ganz kurz mal ein bisschen auf die BGG-Liste schauen, uns da mal ein bisschen über Platz 80 bis 71 unterhalten, tagesaktuell. Und ja, danach werden wir nochmal wieder, was euch ganz gut gefallen hat, euch ein paar kleine Empfehlungen tatsächlich aus unserer Kindheit geben, die wir letztens so ein bisschen gewälzt haben. Da haben wir uns ein kleines bisschen auch drauf vorbereitet. Und es geht um tatsächlich später um Filme, die uns übelst weggebolzt haben, als wir noch klein waren. Und die tatsächlich auch heute noch übelst wegbolzen, auch wenn ihr schon groß seid. Zack, zack, zack. Und mit ein klein bisschen Glück, Leute, dann gibt es heute noch die Geschichte mit der Baggerschaufel. Mit ein klein bisschen Glück.
Weil Ostern ist. Okay.
Weil
Stefan, der Cliffhanger wird noch in Folge 120 kommen.
Nein, ja, also wir machen das einfach so wie damals in der Disco. Ich weiß nicht, wenn man da irgendwie so eine Perle gesehen hat, die man irgendwie ganz gut fand so und dann, dann geh doch da mal hin und laber die an. Nein, ich trau mich nicht. Und dann hieß es dann, entweder du gehst dahin oder wir gehen dahin. Und deine ganzen Normis standen schon am sechsten Sangria-Eimer, weißt du, total weggeledert. Und du weißt genau, wenn die da hingehen, wirst du die absolute Vernichtung. Dann kannst du dir das alles hinter die Ohren schmieren. Und dementsprechend ist man dann selber dahin getingelt und hatte dann im Hintergrund nur das winkende Rudel. Ungefähr so ist das mit der Baggerschaufel. Wenn die nicht spätestens in der, sagen wir mal, übernächsten Folge, einigen wir uns, Daniel, Selçuk. Ja. Also diese oder nächste Folge, dann erzähle ich die Geschichte einfach.
Ja, erzähl und ich werde einfach sagen, das ist gelogen, Alter.
Das
muss in dem Kontext der Gesamtfolge passen.
Ist scheißegal, wir machen eine Sonderfolge nur mit der Baggerschaufel-Story, damit ihr wieder mitbekommt. Okay, alles klar. Willst du nicht jetzt erzählen, dann hast du es hinter dir.
Nein,
okay. Irgendwann noch.
Chris, du machst den Schriftführer wieder bei BGG, ne?
Nee, mach ihr mal einer. Ich liege jetzt hier gemütlich auf Couch.
Ja, dann mach das schnell.
Warte. Ich muss es halt. Oder hatte ich schon einer offen?
Nee, ich hab's noch nicht offen. Warte.
Nö.
Ja, warte. So, okay. Ja, pass auf, dann, weißt du, dann machen wir das jetzt einfach jetzt schon, in der Zeit, wo ich das suche. Leute, und zwar haben wir mit Powerplant Games
ach so, ich dachte, jetzt kommt die Baggerschaufel.
Ja, ich weiß, aber die übelste Enttäuschung, Alter. Und jetzt kommt Reklame erstmal wieder.
Ja, und zwar haben wir mit Powerplant Games was für euch zusammengearbeitet. Und zwar könnt ihr über die E-Mail von den Jungs, und zwar ist das die info@powerplantgames.de, könnt ihr den mal schreiben. Und zwar, die haben noch Restbestände von 30 Stück. Und zwar geht es um die diese Kickstarter Arkham Horror Map, also Arkham Horror LCG Matte, die erstellt haben, die super geil ist, mit so einem Space-Bereich in der Mitte. Und dann hat außen quasi jeder seinen Spielbereich mit Karten, die er hinlegen kann und so. Und für das Agenda-Deck und. Also eine richtig geile Designte, die habe ich mir halt auch letztes Mal gekauft, hatte ich ja letzte Folge schon erzählt. Und auch mal in die Kamera gehalten. Und zwar haben die jetzt gesagt, komm, wir hauen jetzt die Restbestände raus. Das können wir gerne bei unserem Podcast machen. Und zwar kriegt ihr die Matte aktuell, wenn ihr da eine E-Mail hinschreibt, für 35 Euro inklusive Versand. Und das ist halt 30% billiger, als die normalerweise gekostet hat. Ist zwar nur die englische, aber Leute, ganz im Ernst, da steht dann, okay, das Wort Hand ist sogar dasselbe, Hand und Hand, aber dann, es sind einzelne Wörter, vier, fünf einzelne Wörter, also es ist komplett scheißegal. Ich habe mir zu dem Preis die Matte sogar nochmal gegönnt, weil ich mir dachte, sollte ich dann doch irgendwann mal Bock haben, zu viert zu zocken, habe ich dann halt einfach einen ganzen Tisch voll mit zwei geilen Matten. Also wie gesagt, schreibt mal eine E-Mail an info@powerplantgames.de, die haben noch 30 Stück von den englischen Matten über, und für 35 Euro inklusive Versand kann man das einfach machen.
dazu natürlich einfach das Wort Meeple 30 schreiben, ne? Also damit die wissen, dass sie von uns kommt. Also mit dem Wort Meeple 30 habt ihr dann 30% Rabatt.
Hä, ich hab gedacht, wir machen jetzt erst das Gewinnspiel.
Nein,
und dann,
nein.
Das aber warum? Das erklär mir das bitte kurz. Damit die Leute das jetzt quasi kaufen und dann ärgern sie sich, dass sie quasi das gekauft haben und nicht gewartet haben.
Weil bei dem Gewinnspiel gibt es ganz andere Mathe. Na, aber das wollen wir erst nächste Woche droppen. Weil das Gewinnspiel ist eine andere Matte, wie die, die jetzt noch verkauft wird. Weil davon sind nämlich noch zwei über. Und das machen wir dann halt nächste Folge. Es war jetzt einfach ein bisschen mehr Sinn ergeben, das so zu machen. Ist auf jeden Fall eine andere Matte, ist nicht dieselbe Matte. Ne?
Okay.
Egal. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, wir gehen jetzt zurück zum Thema. Und zwar die BGG Top 100. So, dann sind wir bei Platz 70 bis 80. Ja, ey, Digga, das war, was guckst du mich so an?
Ja, Alter, Digga, verstehe ich gar nicht. Das war im Chat so geklärt, Junge. Die Leute sollen jetzt irgendwas kaufen, ich meine,
ey, die Leute sollen gar nichts kaufen.
Nee, warte mal, Kaufland
Games hat einfach angeboten für 30% Rabatt.
Ja, aber wenn ich jetzt was kaufe, warum soll ich beim nächsten Mal beim Gewinnspiel mitmachen und dann habe ich umsonst noch eine oder was? Dann habe ich habe ich wegen dir umsonst Geld ausgegeben, Chris.
Wieso wegen mir, Alter?
Habe ich zwei Matten, ja, weil du es so gesagt hast.
Nein, Stefan, ich hab das dumme Gefühl, Chris hat es komplett
alles falsch verstanden. Ne?
Nee, der hat es komplett falsch verstanden.
Ich kann euch einen Screenshot zeigen. Es war
ja, ich zeige
auch gleich. In der Gruppe, wo kommuniziert. Ich weiß nicht, was ihr jetzt von mir wollt.
Ich komm gleich vorbei und Teebeutel dich weg, Junge.
Ja, ihr kannst mal Teebeutel. So, Platz 80, ihr Spacken. Ist dann aber runtergerutscht. Das war nämlich Euphrat und Tigris. Da haben wir doch, meine ich, letztes Mal schon drüber geredet, oder? Oder war es in einem anderen Kontext? Nein,
nee, haben wir nicht.
Nee. Ach, das war in dem Kontext, was du es dir gekauft hast, ne, Selçuk?
Ja.
Platz 80, Tigris und Euphrates steht hier. Als der englische Name. Erzähl du am besten mal was dazu.
Ja, Tigris and Euphrates heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ja. Auf jeden Fall Euphrat und Tigris. Ich habe eine andere. Tigris and Euphrates.
Tigris?
Tigris habe ich gesagt, nicht Tigris. Tigris
and Euphrates from Haribo. Haribo Bon.
Ist auf jeden Fall einer aus dem Knizia-Projekt gewesen, dem Knizia-Project. Und hat mich ja von allen Spielen, die da dabei waren, am meisten weggehauen, weil ich es echt geil fand. Ich würde es immer noch jedem empfehlen, der sagt, er braucht ein wirklich oder er will ein richtig taktisches Strategiespiel, wo es nicht darum geht, dass man irgendeine Story erlebt, sondern dass es wirklich darum geht, seine Gegner, seine Opponents, wenn wir jetzt schon voll beim Englischen sind, richtig, richtig wegzubashen und richtig zu ärgern auf jeden Fall. Nee, es macht richtig, richtig Bock. Ich kann es jedem empfehlen. Gerade diese Version, die ihr auch bei BGG sieht, das ist die Version vom Heidelberger Verlag gewesen, vom Heidelberger Spieleverlag. Und die hat eben die geileren Components und die anderen haben es nicht gezockt. Der Chris wollte sich, als ich über das Spiel geredet habe, gleich eine für 5 Euro bestellen. Hab ich gesagt, Chris, hör auf, bestell dir nicht die alte, bestell dir auf jeden Fall diese hier. Die hat noch ein paar kleine Module mit dabei, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Aber alleine die Optik von dem Ganzen und die Haptik von den Plastikteilen finde ich richtig cool und sehr, sehr wertig. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und die Platzierung, tipptopp.
Okay. Ich denke mal, von euch will keiner mehr was dazu sagen. Also kann ich direkt fortfahren. Und zwar ist auf Platz 79 eins meiner Lieblingsspiele von Rio Grande Games bzw. von Pegasus. Und es handelt sich um Roll for the Galaxy. Ist halt quasi eine andere Version oder eine Neuerfindung von dem Race for the Galaxy mit ein paar anderen Mechaniken. Hat aber halt dieselbe Symbolik und es geht halt ums selbe, um diese Siegpunkte zu kriegen am Ende. Und mir hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich habe alle 3 Spiele aus der Reihe sozusagen, ich würde es jetzt mal als Reihe bezeichnen. Das erste ist nämlich Race for the Galaxy. Das kam gefühlt, glaube ich, 8 Jahre vorher raus oder so. Dann halt Roll for the Galaxy und der Nachfolger sozusagen halt Standalone, auch komplett eigene Mechanik, war dann
Jump Drive.
Jump Drive war eine 2-Spieler-Variante, aber das ist jetzt nicht, New Frontiers, und zwar um New Frontiers. Jump Drive war nur so ein kleines Zwischending, das würde ich jetzt aber auch nicht mal in diese Reihe reinziehen. Also natürlich ist es auch da angelehnt, aber wie gesagt, also Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy und New Frontiers, alles super, 3 gute Games. Muss aber auch sagen, dass mir, ich glaube, New Frontiers gefällt mir fast noch ein Stückchen besser wie Roll, aber Roll for the Galaxy ist ein super, super, super geiles Game. Halt thematisch ist es halt, dass ihr jeder racet halt darum, die beste Kolonie sozusagen zu gründen. Ja, ihr würfelt am Anfang immer Würfel und müsst die dann ja so versuchen, bestmöglich zu placen. Also es geht dann darum, neue Planeten zu entdecken, zu forschen, zu entwickeln. Und ja, allein die Würfel, es sind so viele bunte Würfel da drin, es sind bunte Würfelbecher da drin.
Und, ja, wobei die, das
sind richtig geile Materialien.
Die Becher, muss ich sagen, die haben wir uns damals nach relativ kurzer Zeit selber mit Filz ausgeklebt, weil die so laut sind, diese Plastikbecher und dann diese scheiß Würfel da drin. Und dann haben wir uns selber so Filzunterlagen geholt und haben die Becher damit ausstaffiert und dann war es besser. Und ansonsten, ja, man plant ja quasi seine Aktionen mit diesen Würfeln hinter so einem Sichtschirm. Und ich weiß noch, dass es damals auch irgendwie mal Kritik gab, so nach dem Motto, ja, was ist das denn, dann kann man ja fuschen oder sonst irgendwie sowas, aber das ist natürlich Blödsinn. Natürlich kann man fuschen, kann man bei jedem Spiel, wenn man das möchte, aber ich finde es auch absolut genial, hab mir damals sogar noch die erste Erweiterung dann auf Englisch geholt, weil wir nicht warten wollten, bis sie auf Deutsch rauskam.
Ihr nicht warten wolltet oder du nicht warten wolltest?
Was?
Weil ihr nicht warten wolltet oder weil du nicht warten
wolltest? Weil ich
wolltest.
Nicht warten wollte. War aber ein bisschen blöd, das wusste ich vorher nicht. Da gibt es dann nämlich leichte Farbunterschiede bei manchen Sachen. Also man kann die...
Aber du ziehst die Sachen doch eher aus dem Beutel. Oder nicht? Oder was meinst du mit
Farbunterschieden? Ja, aber trotzdem, die Plättchen sehen anders aus. Die sind etwas dicker, die haben eine andere Farbgebung. Also es passt einheitlich nicht zu der Version.
Da kommt dann der innere Monk raus.
Genau. Also es ist...
Ja, ich hasse es auch,
Alter. Es ist spielerisch nicht relevant, aber ich fand es dann halt ätzend, dass die Dinger einfach anders aussehen als von der deutschen Version. Aber egal.
Ich hatte das auch mal bei irgendeinem Game, ich weiß nicht, das war, glaube ich, ich habe mir damals mal ein paar Sachen von Carcassonne oder so geholt und dann hatten die Erweiterungen gefühlt auch alle eine andere Farbe, Alter. Und wenn du dann Dinger ausgelegt hast, dann waren das vier verschiedene Grüntöne. Das hat mich auch mega abgefuckt, ey.
Ja, aber auf jeden Fall grandioses Spiel, definitiv.
Ja, wollt ihr noch was zu Roll sagen, Jungs? Habt ihr es auch gezockt?
Stefan, also bist du? Ich habe Roll for the Galaxy auch im Regal stehen. Ich finde, das braucht überhaupt keine Erweiterung. So häufig spielen wir das alles gar nicht. Meistens scheitert es tatsächlich daran, erstmal Svetlana hasst das Game. Zweitens scheitert es bei Roll for the Galaxy einfach auch immer ganz oft schon an der Regelerklärung, weil das ein Spiel ist, was verhältnismäßig schwierig zu erklären ist. Man muss die erste Runde quasi eigentlich offen spielen, um den Leuten zu zeigen, wie sie was machen können, Sachen produzieren, Sachen verschiffen, Sachen verkaufen, neue Dinge holen. Und man kann sich da auch ganz gut festfransen, finde ich. Wenn man sich da nicht ganz so gut auskennt, dann kann das ein bisschen frustrieren. Und man muss einfach ein Gefühl dafür entwickeln, weil ja jeder seine Aktionen verdeckt plant, für sich selber seine Hauptaktion auslöst, was anhand von dem, was man bei den anderen sieht, was der wohl vermutlich gleich machen wird oder was bei dem am meisten Sinn macht. Die Symbolik da drauf ist nur dann verständlich, richtig gut verständlich, wenn man das Spiel viel spielt und sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ansonsten ist schon es nicht so eingängig, einfach zu verstehen von der Ikonografie. Ich mag es sehr gerne, ich kann aber auch die Kritikpunkte vom Daniel verstehen. Die Becher sind auf jeden Fall übertrieben, heftig, mega laut. Es kommt natürlich noch so ein kleiner Zufallselement dazu, wenn man nur zu zweit spielt, weil dann nochmal so ein Würfel geworfen wird, welche Produktionsreihe oder welche Aktionen zusätzlich noch ausgelöst wird von der Würfel-KI sozusagen. Ist auf jeden Fall ein Keeper bei mir, auch wenn es so gut wie nie auf den Tisch kommt. Aber es wurde ja jetzt neu aufgelegt, beziehungsweise gab ein Reprint. Oder Reproduction ist es ja schon fast eher mit den ganzen Würfeln, dass mein Game auch nicht ausgezogen ist, als das für richtig viel Geld auf dem Gebrauchtmarkt verkauft werden konnte. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt zu spät, ihr könnt es euch günstig wieder ziehen. Allerdings macht nicht den Fehler und holt euch das direkt mit Erweiterung, sondern wirklich checkt das Grundspiel ab und dann kommt jetzt der Seltschuk.
Ja, weil ich habe das Spiel nämlich, als es noch extrem gehypt war und relativ rar war, habe ich es mir geholt für einen günstigen Kurs zu dem Zeitpunkt. Ich würde sogar sagen, der Kurs war sogar noch für heutige Zeiten günstig. Ich habe das, glaube ich, für 50 Euro mal inklusive Erweiterung bekommen. Da hatte ich dann sogar noch so ein Promo-Tableau dabei gehabt, wo du die Würfel drauf ablegen konntest, so ein großes Tableau. Und habe mich übel drauf gefreut, weil es einfach jeder abfeiert. Also wirklich jeder. Ich kenne keine schlechte Review über dieses Spiel. Und für viele ist es sogar ein Top-10-Spiel gewesen. Und ich hab mich extrem drauf gefreut. Eine Dreierpartie gestartet, direkt inklusive Erweiterung. Und ich war mega enttäuscht, weil das Spiel mich null abgeholt hat. Es wurde nicht geflunkert, es wurde nicht irgendwie Scheiße gebaut. Jeder hat ernsthaft gespielt. Aber das Spielprinzip fand ich richtig, richtig öde. Hat das Problem liegt aber, glaube ich, an der Art von Spiel. Es liegt nicht an den Würfeln oder sowas, sondern an diesem, wie nennt man das? Ist es ein Engine-Building? Ja, kann man so sagen. Aber dieser Race, dass man so schnell wie möglich etwas aufbaut, um das Spiel zu beenden, nervt mich. Ich mag es nicht, wenn ein Spiel dir die Möglichkeit gibt, das Spiel schnell zu beenden. Und wenn du jemanden in der Runde hast, der keinen Bock mehr hat oder der merkt, ach, ich kann das Spiel sowieso nicht mehr gewinnen, der kauft sich dann einfach ganz, ganz viele billige Teils und beendet das Spiel einfach. Und du hast nicht die Möglichkeit, es selber zu lenken. Und das hat mich richtig, richtig abgefuckt. Das gleiche Prinzip hat man eben auch bei solchen kleinen Spielen wie Oh My Goods. Und ich glaube, der Godfather von dem Ganzen war ja auch eben, wie du vorhin schon gesagt hast, Race for the Galaxy oder San Juan oder sowas. Das sind eben so Spiele, wo du selber entscheiden kannst, wann das Spiel endet. Und ich glaube, mit solcher Art von Spielen bin ich einfach nicht so, ja, mag ich eben nicht so. Und dadurch hat es mich überhaupt nicht abgeholt. Ich habe es dann wieder abgegeben für, ich glaube, 60 Euro inklusive Versand. Also habe ich, keine Ahnung, 2 Euro dran Gewinn gemacht oder so. Aber derjenige hat sich auch mega gefreut, weil zu dem Zeitpunkt, das Ding hast du nicht unter 80 Euro bekommen in dem Zustand. Ja, und dann ist es wieder ausgezogen nach 1,5 Partien sozusagen.
Ich muss aber auch dazu sagen, das nervt mich auch ein bisschen. Das Spiel ist dann bam, zack, zu Ende. Und es könnte, also man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es so ans Laufen kommt und dass man, dass es auch Bock macht, weil es wirklich langsam startet. Mit wenig Würfeln, eine Startwelt dann nur und dann auf einmal, bums, zack, ist das Ding aus. Und hat auf jeden Fall seine Schwächen. Also ich bin da auch bei dir.
Die Sache ist, du sagst gerade bumm, zack und es ist vorbei, wenn man gerade merkt, es läuft gerade langsam. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass es ein Mangelspiel ist. Das ist es nicht. Bei Mangelspielen ist es ja meistens so, dass du, wenn es gerade jetzt könntest du losstarten, ist das Spiel dann vorbei. Also du hast das ganze Spiel durchgehasselt und am Ende willst du endlich mal deine geilen Züge machen und es ist vorbei. So ist es aber nicht. Dieses Spiel
wird
einfach.
Du baust doch selber nur diese billigen Plättchen. Wenn einer anfängt, die billigen Plättchen zu bauen,
dann nervt es dich und du rest mit, genau.
Ja, das bedingt sich dann gegenseitig und dann bist du innerlich nur noch abgefuckt. Ja, ich verstehe das schon.
Ja, nächster Platz, Chris.
Ja, der nächste Platz ist Platz Nummer 78. Kann ich leider nichts zu sagen, aber wollte ich eigentlich schon immer mal haben. Und zwar geht es um Russian Railroads. Habe ich noch nicht gespielt, muss der Stefan was zu sagen. Der hat nämlich
in der Erweiterung. Stefan, ich würd anfangen, dann kannst du komplett abgehen. Ich habe es mir tatsächlich nur durch die Empfehlung von, oder durchs Video vom Stefan gekauft, wo Sveti es extrem gefeiert hat. Da wart ihr, glaube ich, zu Besuch bei jemandem und habt das erste Mal gezockt und fand es richtig geil und habt es euch auch dann direkt gezogen irgendwo. Ich habe es mir dann auch mit Erweiterung gekauft gehabt. Ich habe die Erweiterung leider noch nicht eingebaut. Die Erweiterungen sind da eben diese German Railroads. Jeder, der meint, er braucht diese Mini-Erweiterung American Railroads, ich glaube, die braucht man wirklich nicht. Man braucht rein theoretisch German Railroads auch nicht, weil dieses Spiel an sich, so wie es ist, wunderbar ist und so rund ist. Da brauchst du eigentlich nichts. Es ist schnell gespielt, es ist ein reiner Worker-Placer. Du stellst deinen Worker auf eine Aktion und löst sie aus, fertig. Und das Grundprinzip von dem ganzen Spiel ist, du bist, jeder hat seine Schienen, 3 verschiedene Schienen. Oder sind es 4? Nee, es sind 3, ne?
Ich glaube, es sind 3.
Sind 3. Und die versuchst du auszubauen und dadurch neuen Loot freizuschalten und bessere Schienen freizuschalten und so weiter und so fort. Es ist ein, also jeder, der meint, das Thema holt ihn nicht ab. probiert's aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemandem nicht gefällt, weil es wirklich ein saugeiles Spiel ist. Und die German Railroads Erweiterung ist einfach nochmal, gibt einfach die Möglichkeit, noch mehr Varianz reinzubringen durch diese, ja, durch die freigestaltende
Kohlenwaggons.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr geiles Spiel. Kann ich vollkommen empfehlen.
Definitiv. Du hast ja jetzt im Grunde schon eigentlich alles gesagt, was man so großartig zu dem Spiel wissen muss. Ja, ich habe es auch seit Release damals auf der Messe, als es rausgekommen ist, direkt mitgenommen und schon mehrfach gespielt. Wie du schon sagst, es ist einfach perfekt. Es ist rund. Man kommt gut rein. Es ist schnell gespielt. Man hat viele taktische Möglichkeiten. Ich finde schon auch, dass es thematisch ist. Also mich holt es auch thematisch mehr ab, als ich anfangs gedacht hätte, auch bei dem Game.
Ganz, ganz kurz, Daniel, ich meinte nur für Leute, die das Thema nicht interessiert, weil das lassen sich dann von diesem Zug abschrecken.
Das wollte ich gerade sagen, weil eigentlich Zug jetzt für mich auch nicht unbedingt ein Thema ist, wo ich denke, boah, geil, ein Spiel, bei denen es um Züge geht. Aber trotzdem ist das also für mich immer noch auch eines der besten Eurogames. Perfekt. Ja.
Ich kann es auch ganz kurz machen. Also wir haben tatsächlich beides. Ich habe es leider bisher zu wenig tatsächlich noch gespielt, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von allen Spielen, die ich bisher gespielt habe, ist das mit einer der allerbesten Worker-Placement-Spiele, die reines Worker-Placement so als Grundmechanismus irgendwie mitbringen. Ich bin wie Daniel auch nicht so der Eisenbahn-Typ. Aber ich muss sagen, Chris, dass du das Spiel, du hast es nicht in deiner Sammlung, ne?
Nee, ich war schon ein paar Mal überlegen, aber irgendwie kam es noch nicht dazu.
Ja, du brauchst es.
Du brauchst
auf
es.
Auf jeden
es
Fall.
Ist wirklich, es ist eins der besten Spiele überhaupt, würde ich jetzt einfach mal sagen, was den Euro-Game-Sektor betrifft.
Ja. Vor allem, ich finde es in Dreierpartie, finde ich es perfekt. In der Dreierpartie finde ich es perfekt. Man kann es locker zu zweit spielen. Also
wir haben es häufig zu zweit gespielt. Aber ich glaube, du hast recht. Also drei könnte wirklich so perfekt
sein. Sehr, sehr geil.
Ja. Ich suche mal direkt bei eBay Kleinanzeigen.
Ja, dann mache ich einfach weiter, Chris. Dann gehen wir zu Platz 77. Das wäre dann Architekten des Frankenreichs.
Können wir überspringen.
Da kommen wir zu dem Thema, was der Stefan das letzte Mal mit, ich glaube, Räuber der Nordsee war es, glaube ich, oder sowas, hat er ja komplett zerrissen. Und dann hat er auch Paladin des Westfrankreichs mit in den gleichen Topf geworfen, hat gemeint, das Spiel ist auch Dreck und was weiß ich.
Direkt erste Anzeige, aber eBay Kleinanzeigen, Russian Railroads inklusive German Railroads, 120 Euro.
Ja, easy.
Oh, das ist aber ein guter Kurs
für beides easy zusammen.
Einer danach easy 140 Euro.
Sind ja, ich wollte sagen, 120 ist ein guter Kurs für beides zusammen.
180 danach, irgendwas sind die behindert.
Ja. Auf jeden Fall, Architekt des Frankenreichs ist für mich auch wieder, gehört für mich wieder zu den Spielen, wo ich sage, zu dritt, ich bin zu dritt an einem Tisch und möchte ein schnelles Spiel machen. Und dieses Spiel ist so in seiner kompletten Mechanik von allem her so befriedigend, weil es geht in alle Richtungen. Du tust dich gegenseitig ins Gefängnis bringen. Du kannst deine eigenen Wege gehen. Jeder baut an irgendeinem anderen, an einer anderen Art und Weise sein Spiel auf. Um was geht's ganz genau? Du bist in diesem
Westfrankenreich. Können wir nochmal über Guide hier sprechen vielleicht, weil da haben wir
Mach ich sofort. Leg ich gleich
dran. Jetzt wieder deine gleiche Leier über Architekten des Westfrankenreichs. Ich kann die Litanei so runterbeten. Aber, ja, die asynchronen Fraktion, also die würde der Seldschuk auf jeden Fall nicht empfehlen.
Asymmetrisch.
Die würde er nicht empfehlen, ja, weil da schafft so ein Ungleichgewicht. Das Spiel ist an sich ist so ein reines Spiel. Es geht total schnell. Jeder spielt vor sich hin. Du hast richtig gute Möglichkeiten. Kannst mal die Arbeiter einsperren. Du steuerst immer das Spiel selber. Du bist halt eben auch dafür verantwortlich, wenn einer wegrace. Und am einfachsten, ich würde euch auf jeden Fall auch noch empfehlen, wenn Seldschuk und Friends würden euch auf jeden Fall empfehlen. Weil das an der Kathedrale bauen so Bock macht, dass man quasi auf jeden Fall bis nach oben war, komm, halt's Maul, komm, weiter geht's.
Weißt du, was ich kurz dazu sagen will? Stefan, weißt du, was ich dazu sagen muss? Da siehst du mal, wie alt wir werden.
Ja, ohne Scheiße.
Da siehst du mal, wie alt wir werden, weil wir wiederholen uns immer wieder.
Guck mal.
Das dauert noch zwei Folgen, da sind wir wieder an Folge 1 und Chris sagt nur noch die ganze Zeit, dreiviertel Stunde, wir sind die Geilsten und wir fressen die alles weg.
Brauche ich nicht mehr sagen, wissen doch jetzt nach 20 Folgen alle.
Ja. Dann mach ich kurz weiter mit Eons End.
Ganz kurz wollte ich noch sagen, es hatte auch jemand darunter kommentiert, Digga, jetzt hast du Räuber der Nordsee, Architekten des Westfrankenreichs und Paladins übelst weggestampft. Mach doch mal bitte ein bisschen weniger Hate und mehr fundierte Meinung und so weiter und so fort. Aber sorry, Leute, also wer uns kennt, Hate, ein gewisser Grad von Hate, der gehört halt eben einfach dann dazu. So. Und, sorry, also die Spiele sehen ja alle komplett gleich aus.
Ja, ist ja auch vom gleichen Zeichner gemacht.
Der Rotz.
Das ist der, egal. Auf jeden Fall kommen wir zu Aeon's End. Ich habe es nicht gezockt. Wir sind bei Platz 76, nur zur Info. Aeon's End, ich habe es gar nicht gezockt. Es ist auch eigentlich gar kein Spiel so, was ich jetzt überhaupt zocken würde, weil gut, es einfach wieder dazu sehr Koop ist. Aber für Leute, die Koop spielen, soll's wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten sein. Ja,
jetzt hast du mein Fazit schon vorweggenommen.
Das habe ich extra gemacht, ja, Daniel, weil der Stefan mir das Gleiche angetan hat. Danke.
Eins meiner absoluten Lieblingsspiele, bester Deckbilder, bester kooperativer Deckbilder, macht mega Laune. Jede Partie ist einfach nur geil. Und die verschiedenen, die unterschiedliche Marktauslage, die verschiedenen Endgegner, die individuelle Fähigkeiten haben, die dann immer noch kleine Gehilfen mitbringen, gegen die man dann fighten muss. Und die Art, wie man sein Deck auch manipulieren kann und nicht einfach nur stumpf einen Ablagestapel hat, den man dann durchmischt und dann halt hofft, dass dann wieder die besten Karten vielleicht auch oben liegen, sondern man kann es halt steuern. Man muss sich wirklich intensiv absprechen und jede Partie war bisher bis zum Schluss spannend. Es war immer richtig knapp, dass man wirklich so, also Niederlagen gehören bei dem Spiel auch dazu. Also wir haben es auch häufiger schon mal auf die Mütze bekommen bei dem Game, wenn es gerade auch gegen die schwereren Gegner geht. Aber wenn, dann war es halt auch immer knapp, so dass man wirklich in den letzten Runden noch alle Kräfte zusammengesammelt hat, um den Gegner dann doch platt zu machen.
Ist das eine Kampagne, Daniel?
Es ist keine Kampagne. Du hast ja immer einen Gegner, den du dir aussuchst. Der greift dann die, der greift dann die Stadt an und gegen den muss man dann halt kämpfen. Gibt's unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Es gibt auch eine Legacy-Variante, war als Kickstarter, war ich natürlich damals auch drin. Wir haben es angefangen zu zocken mit Stefan und Sveti.
Silvester
haben seitdem es aber leider nicht mehr geschafft, das mal weiterzuführen. Also das ist auch so eine Art Kampagne, die man dann da durchspielt. Man hat da Umschläge, die man dann öffnet. Dann kommen neue Karten ins Spiel. Ich will da ja jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber in diesen Grundboxen, man sieht es auch bei dem Chris hinten im Bild, da stehen die Boxen ja auch. Da hast du halt immer verschiedene Endbosse und die suchst du dir halt raus.
Aber pass auf, weil das falsch gesagt ist, Kacke. Ich habe mir auch, ich habe zwei mit zwei Boxen geholt. Ich habe mir einmal die War Eternal Box geholt. Das war quasi die zweite mit neuen Bossen und neuen Helden und da waren die Playerboards auch neu designt und also die hübschere Version. Und jetzt vor kurzer Zeit kam raus die, die The New Age Box kam raus. Und das ist quasi eine Kampagne, die du spielen kannst. Aber keine Legacy-Kampagne. Ich weiß, ich sag immer Legacy, du sagst Legacy. Was ist jetzt richtig? Ich
Legacy.
Weiß es gerade gar nicht.
Legacy, ne? Legacy, okay, keine
Daniel
Ahnung.
Ist am Cringen. Okay,
ich bin am Cringen. Also Legacy.
Gut. Legacy. Und auf jeden Fall habe ich The New Age, da ist eine Kampagne drin und die ist auch super geil. Und die haben der Thomas und die Julia und ich haben die zu dritt angefangen und haben jetzt auch schon dreimal gespielt. Und das ist super cool. Also du liest halt auch immer aus einem Kampagnenbuch vor, was gerade passiert. Und dann machst du immer so einen Umschlag auf. Da ist dann ein spezieller Boss drin. Da trifft man dann eventuell auch auf einen neuen Charakter, den man dann auswählen kann. Da sind dann auch neue Karten drin für die Marktauslage. Und du spielst dann quasi immer weiter. Und ich fand es bisher richtig cool gemacht, weil es ist nicht zu viel Kampagne. Aber es ist trotzdem immer interessant, weil du dann immer merkst, alter Fuck, was kommt jetzt auf einmal? Das ist ein neuer Charakter, der sich komplett anders spielt, einen komplett neuen Boss. Und das Geile, was ich bei Aeon's End am aller fettesten von allen kooperativen Deckbildern oder generell von kooperativen Games bisher finde,
Die haben es geschafft, dass sich jeder Boss so krass anders spielt und so eine krass andere Mechanik hat. Jeder Boss kommt auch mit speziellen Minions. Du hast dann immer so ein generelles Deck, durch dem du dich durcharbeitest mit drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Ey, es ist so ein gutes Spiel. Und das Geile ist, was, ich weiß gerade gar nicht, ich habe Daniels dazugehört, aber mein Kopf ist gerade schon wieder durchlöchert, ob der Daniel das von erwähnt hat.
Das ist jetzt schon das zweite Beispiel, dass du mir nie zuhörst. Also langsam.
Ja, aber das Problem hat meine Freundin auch mit mir. Also du bist nicht der Einzige, Daniel. Und zwar, bei Eons End mischst du dein Deck nicht.
Das habe ich erzählt.
Genau, also es ist halt super wichtig, in was für einer Reihenfolge du die Karten spielst, weil du am Ende einfach den Stapel umdrehst und dich wieder durcharbeitest. Das heißt, wenn du ein bisschen mitdenkst, kannst du auch ein bisschen planen, wie was kommt. Und super geiles Spiel, also kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr euch aber eine Box nur holen wollt, dann holt euch lieber die War Eternal Box als erstes. Also die, ich glaube, das ist am besten zum Einsteigen.
Wisst ihr, was ich einfach nur an, was ich vorhin einfach bemängelt habe mit diesem, das ist scheiße, dass es keine Kampagne ist. Ich meine nicht, es muss kein Legacy sein. Es soll aber einem, ich finde, einen Leitfaden geben, wie man das Spiel am besten spielt und dass man, wenn man dieses Bossmonster oder was auch immer nicht getötet hat, dass man nicht weitermachen sollte. Weißt du, so. Ja. Ich sehe immer die Gefahr, jetzt überlegen wir mal, Chris, du hast das Spiel neu gekauft, wir packen das Ding auf den Tisch, zu zweit, wir fangen an, die erste Mission sozusagen, oder den ersten Boss, und schaffen den nicht. So, ja. dann komme ich eine Woche später zu dir und sage, ey, komm Chris, wir machen noch mal. Und dann packst du das aus und ich denke mir, boah, der andere Boss sieht aber auch geil aus. Wollen wir nicht lieber den zocken? Und dann hast du diese Freiheit zu sagen, nein, wir grinden den entweder jetzt erstmal durch oder wir überspringen den einfach, weil den haben wir ja schon gezockt.
Und dann finde ich das schade. Das Risiko ist groß, weil ich kann nur sagen, die War Eternal Box, die habe ich, glaube ich, 6-mal gespielt. Wir haben 6-mal den ersten Boss gespielt und wir haben 6-mal nicht geschafft. Also Eons End ist ein sehr, sehr, sehr schweres Spiel. Das New Age ist auf jeden Fall besser skaliert, weil da haben wir den ersten Boss direkt beim ersten Mal geschafft, auch ganz knapp. Und dann haben wir in der zweiten Kampagne, mussten wir 2-mal spielen, weil wir beim ersten Mal verloren haben. Danach das Spiel haben wir
den Boss aber auch geschafft. Sorry, aber das gehört doch auch dazu. Also ein kooperatives Spiel. Was so leicht ist, dass man das viel zu schnell schafft, das zockst du doch dann auch nicht mehr. Da hast du doch keinen Bock drauf. Es muss doch auch eine Herausforderung sein. Und gerade so ein Boss, den ich vielleicht ein oder zweimal nicht geschafft habe, genau den packe ich das nächste Mal wieder auf den Tisch, um ihn diesmal platt zu machen. Und das Geile, was ich halt finde, ist, dass das Spiel im Grunde jedes Mal eine kleine Geschichte dann dadurch erzählt, weil du jedes Mal so eine Mini-Kampagne hast, in der du dann einen anderen Boss besiegen musst, der noch andere Charaktere mitbringt, der andere Mechaniken hat und so. Also, ja, wie gesagt.
Daniel, soll ich was sagen? An der Stelle erinnert es mich auch so ein bisschen wieder an die Sache mit Time Stories. Ich finde, wenn du das Grinden hast, okay, kannst du gerne haben. Du musst eben diesen Boss erstmal schaffen oder was auch immer. Ich finde es aber auch gut, wenn ein Spiel die Möglichkeit geben würde, dass wenn du es beim zweiten, dritten, vierten Mal nicht geschafft hast, dass du einfach die Möglichkeit hast, diesen Speicherpunkt zu setzen, dass du sagst, okay, du hast den Boss das vierte Mal nicht geschafft, dann sagt dir ja auch ein Time Stories, dann mach dies und das, wenn du es nicht geschafft hast, mach dies und das, damit du diese Mission endlich schaffst. Verstehst du? Das Spiel gibt dir irgendwann mal eine Hilfe, sodass du einfach weiterkommst in dem Spiel, dass nicht diese Frust aufkommt, dass du sagst, okay, Digga, ich hab ganz ehrlich, ich komme jetzt seit 6 Wochen zu dir, wir machen den gleichen Boss, lass uns was anderes spielen.
Also du hast bei jedem Boss, meine ich, auch die Möglichkeit, es leichter zu machen, um den zu besiegen. Also meine ich, müsste ich jetzt selber nochmal nachgucken, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich meine nur, dass du kein Spiel jedes Mal 3, 4, 5 Stunden spielst und dann erst so zum Ende kommst und sagst, so, wir haben es wieder nicht geschafft. Sowas, ja, finde ich eben nicht so geil.
Stefan.
Oh ja, Stefan, wie fandst du es?
Worüber redet ihr gerade? Nein. Nein, nicht Skytier. Ich habe da leider keine einzige Box von. Ich weiß aber, dass ihr große Fans seid. Ich habe es mit Daniel schon mehrmals gespielt und auch für mich zählt es tatsächlich zu den besten kooperativen Deckbildern, die ich auch zwingend empfehlen kann. Ein guter Indikator ist dafür, das taucht ja auch immer mal wieder in den Regalbesuchen irgendwo auf oder hier und da wird einfach da mal ein bisschen drüber gesprochen. Soll ja jetzt auf Deutsch kommen, tatsächlich.
Ist doch schon, glaube ich.
Okay. Aus Deutsch? Ja, ich weiß es gar nicht. Aber da sage ich.
Die erste Box von Pegasus, also die erste normale Box von Pegasus.
Das aber muss ich euch auch ganz klar sagen. braucht ihr nicht, wenn ihr keinen Bock habt, auf irgendwas zu warten, kauft euch das auf Englisch. Ich habe das gestern auch im Twitch-Stream erzählt. Also da ist tatsächlich so Gain, es steht dann drauf Gain One und dann das Symbol für ein Energie oder was. Also bekomme ein Energie, da brauche ich keinen, der sich da hinsetzt und das ganze Ding auf Deutsch übersetzt. Das ist für mich mehr so eine typische, ich sag mal, die Spieleschmiede-Taktik. Ich suche mir ein sprachneutrales Game, ja, und kündige es als deutsche Version an, übersetze dann die Anleitung und dann kloppe ich das Teil irgendwie raus. Aber,
also das Einzige, was halt noch etwas textlastiger ist, sind halt diese Karten, wo die Bosse drauf sind, wo dann die Mechaniken und die extra Regeln von den Bossen erklärt sind. Das ja, aber ist
jeder,
aber,
der nicht, ohne Scheiß, jeder, der nicht die Schule geschwänzt hat am laufenden Band, der wird ja auch ein bisschen Schule.
Wollte ich gerade sagen, also das ist eigentlich relativ easy, das dann zu verstehen, wenn man einmal die Grundregeln auch verinnerlicht hat. Also,
ich verstehe auch generell nicht immer diese Abneigung von den ganzen Leuten, ja, Englisch, 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 Alter, wir sind doch alle zur Schule gegangen, alle. Ich weiß nicht, wie ich meine, dann, wie kann man denn, ey, ja, egal, lass
mich. Ich sag mal so, ich verstehe nicht, warum ihr das jetzt überhaupt hatet, dass das Ding auf Deutsch rausgekommen ist und warum man es sich hier auf Deutsch kaufen sollte. Ich finde jetzt gerade, für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay Leute, ihr habt mich irgendwie überzeugt, ich hätte eigentlich schon Bock, einfach das jetzt auf Koop zu spielen, obwohl ich jetzt nicht so ein Koop-Spieler bin, und kauf's mir, dann würde ich es mir hundertprozentig erstmal auf Deutsch kaufen. Ja, aber ich hätte eine Grundbox. Ist doch
Deutsch auch eine Fremdsprache.
Ja, warte jetzt. Jetzt habe ich eine Grundbox, du bist ein Drecksack. Jetzt habe ich eine Grundbox, die kann ich jetzt richtig schön durchspielen, wenn ich Bock drauf hätte. Und ihr kommt jetzt wieder um die Ecke und sagt, kauft euch das Englische, dann könnt ihr euch gleich doch die Erweiterung XY mit dazu kaufen. Ist doch Bullshit. Lasst doch die Leute das auf Deutsch kaufen. Lasst es das Ding durchspielen, ja, wenn sie es überhaupt durchspielen. Weißt du, wenn sie es überhaupt durchspielen. Weil wer von euch hat es durchgespielt? Hände hoch. Nice.
Nein. Dazu ist das aber auch, muss man ehrlich sagen, viel zu viel Content. Aber mir ist das wurscht. Das kann sich jeder auf Deutsch holen, wenn er möchte. Das sollte einfach nur ein Hinweis sein, zu sagen, wer es auf Englisch vielleicht irgendwo kriegen kann oder scheut davor, sich das zu holen. So wild ist es nicht an Englischkenntnissen, ja, die man dafür braucht. Darum geht's.
Ich finde das auch einfach den Inhalt, weil die War Eternal Box ist ja die zweite gewesen, die es jetzt nur auf Englisch gibt. Und ich finde den Inhalt einfach geiler. Du hast einfach die cooleren Helden, du hast ja die cooleren Bosse und so. Aber egal, wir haben schon wieder viel zu lange über ein Spiel geredet. Lass mal
weiter geht's.
Dann kommen wir auf Platz 75 und das wäre Agricola. Hier steht jetzt noch mit drauf, das ist die Revised Edition. Ist jetzt einfach die Neuauflage. Was ich kurz im Spiel sagen kann, ist, ich habe es mir schon mehrmals überlegt gehabt, es zu kaufen. Habe es mir dann aber wieder anders überlegt. Ich glaube, die Story habe ich auch schon mal erzählt, dass ich eigentlich gedacht habe, kaufe ich mir dann lieber Caverna, kaufe ich mir dann lieber das. Ich habe mir am Ende gar nichts davon gekauft. Ich finde aber Mangelspiele an sich trotzdem cool. Das Thema hatten wir auch vorhin mit den Mangelspielen. Was ich jetzt an dieser Revised Edition, obwohl ich es jetzt auch nicht habe und ich will jetzt nicht über das Spiel urteilen, sondern nur über die Art und Weise, wie hier wieder umgegangen wird. Ich hasse es, warum die Leute noch an so einem an so einem alten Spiel noch mal so richtig schön Cash-Grabbing machen. Die bringen eine Revised Edition raus, die, ich glaube, in dem Spiel sogar die vierte oder fünfte. Und in dieser neuen Version haben sie die Spielerzahl von 5 auf 4 dezimiert und eine 5- und 6-Spieler-Variante rausgehauen, also Erweiterung rausgehauen, um den Leuten noch mal mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich kann diese Art und Weise nicht verstehen, warum die das immer so machen. Richtig schön, die alten Versionen
vielleicht kostet diese 4-Spieler-Version etwas weniger, als die 5-Spieler-Version gekostet hat.
Nö.
Und ja, okay, dann.
Kurz darauf zu springen. Ich habe tatsächlich jetzt letztens die neue Version von Burgen von Burgund gesehen, die ja auch so eine Neuauflage-Revise gesehen hat.
Frechheit.
Alter, ich habe gesehen, man kann es sich die Reiche aneinanderlegen und kann quasi 2 gegen 2 zocken, dass man zu zweit kooperativ sein Reich gegen die anderen beiden kooperativ.
Das ist die Erweiterung. Also Erweiterungstableau.
Das Erweiterungstableau finde ich richtig geil.
Klingt cool.
Richtig cool. Ja, also
Stefan, das sind aber diese Mini-Erweiterungen, die du die ganze Zeit schon haben konntest. Also wenn du die Möglichkeit hattest, irgendwie, was weiß ich, glaube, die habt es Spielbox heißt du, glaube ich, wie heißt die Zeitschrift?
Ja, so
Schlüsselloch.
Auf jeden Fall. Happy Weekend. Auf jeden Fall gab es diese Erweiterung in mehreren, Varianten zu bekommen, von hier und da, irgendwo auf der Messe und so weiter. Und da war auch diese Koop-Variante mit dabei.
Oh, das wusste ich.
Aber jetzt mal zurück. Jetzt mal wieder zurückzukommen auf die auf diese Preispolitik. Bitte sagt mal kurz was dazu, bevor wir über Agricola selbst reden. Findet ihr sowas geil, dass sie Neuauflagen machen und einfach die Spielerzahl runterschrauben?
Wenn ich, keine Ahnung, ich sag einfach nur, Alter, wir leben halt im Kapitalismus, so, wenn ich ein Produkt erfunden hätte, womit ich den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen könnte, würde ich es auch bis aufs Ende melken, Alter.
Ja, du Hauptsache, sowieso, Chris, du Hauptsache, sowieso.
Ich hab ein dickes Haus und einen geilen Benzer und kann in Ruhe leben, so, weißt du? Wenn die Leute es kaufen, dann ist es doch, die müssen es doch nicht kaufen. Wir reden doch hier nicht von Medikamenten, Alter, oder von Lebensmitteln, weißt du? Das ist ein Luxusgut. Und wenn die Leute sich die Kohle aus der Tasche ziehen lassen, dann bin ich doch nicht der Doofe, der es produziert, sondern die Leute, die es kaufen, sind die Doofe.
Solange es Leute gibt, die die Monopoly in 1000 Editionen sammeln. Genau. Also, das muss man sich auch mal reinziehen. Grundsätzlich kann man das schon machen, weiß ich nicht. Auf Gebrauchtmarkt, gerade Agricola ist ja recht verbreitet. Muss man wissen, sag ich mal. Das kann sich dann jeder so gönnen, wie er sich irgendwie will. Ich reg mich da gar nicht drüber auf. Also ich reg mich über andere Sachen dann einfach auf. Was weiß ich, die Carsten-Reuter-Taktik, wo dann künstliche Verknappung zum Beispiel geschaffen wird bei irgendwelchen Spielen, wo viele Leute dann heiß drauf sind und solche Sachen, das nervt mich einfach so ein bisschen. Aber,
also ich kann über Agricola auf jeden Fall nichts Negatives sagen. Ich habe es besessen, ich habe es abgegeben, einfach weil mich das Thema am Ende nicht gehuckt hat und ich es nicht mehr auf den Tisch gebracht habe. Ich würde es aber jederzeit mitspielen und ich finde, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein gutes Spiel. Ich habe Caverna noch nicht gespielt. Ich war schon ein paar Mal überlegen, mir Caverna zu kaufen. Der Preis hat mich aber doch irgendwie abgeschreckt, weil das Thema dann doch nicht so geil ist. Habe aber jetzt von ein paar Leuten schon gehört, dass die Caverna besser finden. Na, aber Agricola hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Also ich finde Caverna auf jeden Fall auch besser als Agricola. Klar hat Agricola nochmal andere Mechaniken drin als Caverna, ist jetzt kein 1:1 Vergleich, ist natürlich in vielen Belangen ähnlich, aber grundsätzlich ist Agricola, also ich kann es verstehen, dass Leute das gut finden und auch, dass es ein Klassiker ist. Ich habe es ein paar Mal gespielt, ich fand es okay, bin da aber nie so wirklich reingekommen, dass ich jetzt dachte, boah, das ist jetzt, ich muss das jetzt unbedingt behalten. Ich habe es mir dann trotzdem irgendwann mal gekauft, dann ist es aber wieder ausgezogen und ja, ich würde es mir jetzt aber auch nicht nochmal holen. Dann zocke ich lieber eine Runde Caverna. Das ist so.
Und für die und hätte Stefan oder Chris Agricola gehabt oder würden sie es haben, hätten sie wahrscheinlich auch die absolut geilen Miniaturen, die man dazu noch kaufen kann für je 20, 25 Euro.
Ja, stimmt, ne? Die gibt's auch noch. Ja.
Ja, dann können wir weitermachen. Dann sind wir bei Platz 74 und das wäre Codenames. Da sind wir ein paar unter euch, die es richtig jeder abfeiern, oder?
Nee. Nein, finde ich super Game. Also kann ich auch nichts Negatives über sagen. Ja. Eins der Spiele, wo es das meiste Lachen am Tisch gab bisher. Aber ich würde, es ist für mich ein hauptsächlich am besten so ein Vier-Personen-Spiel halt. Ne? Ich habe zwar auch Codenames Duett. Aber ja, das normale Codenames, einfach 2 gegen 2, finde ich die perfekte Zahl. Super, super, super lustiges Partygame. Taut auf in Gruppen, kann aber auch Leute richtig doof aussehen lassen. Aber ja, es ist halt einfach, keine Ahnung, Alter. Richtig geil, wenn du Weltraum 6 droppst, Alter. Und dein Partner dich einfach anguckt und sagt mal, bist du behindert? Das macht auf jeden Fall mega Laune.
Alter. Also wir haben, ich sag mal kurz unsere Meinung, weil unsere Meinung ist negativ gewesen. Wir haben aber nicht Codenames gezockt, sondern Codenames Pictures. Ich habe einfach gedacht, durch diese Pictures-Variante wird es bestimmt lustiger, weil man einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hat, was hineinzuinterpretieren. Weil ich habe es mir so vorgestellt, wie bei so, was weiß ich, bei Dixit-Karten oder sowas, dass du da einfach viel, viel mehr rausholen kannst. Und bei uns hat es komplett gefloppt. Wir haben es zu viert oder zu fünf gezockt gehabt. Und ich habe die ganze Zeit, ich habe auch die ganze Zeit gesagt, es ist ein Partyspiel, Leute, es ist ein Partyspiel. Und meine Spielergruppe hat dann gesagt, okay, dann wird's ein Partyspiel. Und als es losgegangen ist, saßen wir dann alle da, still und sitzen da und denken und grübeln und ja, das ist es, glaube ich, nicht und das ist es und hin und her. Und als das Spiel zu Ende war, haben sie gesagt, erstens, das war kein Partyspiel, das war einfach nur grübeln und drüber nachdenken, was der Typ da vor dir denkt. Dann nenn das nicht Partyspiel, weil wir haben uns gerade auf Partyspiel eingestellt. Und das Zweite, Also das Spiel hat überhaupt nicht gezündet. Danach habe ich das Spiel direkt wieder verscherbelt gehabt und habe dann im Nachhinein gedacht, scheiße, hätte ich doch nicht diese Pictures-Variante genommen, sondern die normale Variante. Ich glaube, die hätte wahrscheinlich besser gezündet. Ja, das war...
Ja, sehr cooles Spiel, um dann nochmal abzuschließen. Echt super. Wir haben auch damit schon viel Streit am Tisch gehabt. Svetlana und ich harmonieren in einem Team auf jeden Fall überhaupt gar nicht gut, weil sie hat da irgendwelche Gedankenverknüpfungen, da könnte ich ausrasten. Was hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Für sie ist das alles komplett logisch. Und
jetzt bringen wir ein Beispiel.
Kann ich jetzt nicht bringen. Ich verliere mich da dann in diese Beschimpfereien. Dass wieder,
Silvester haben wir uns doch noch so gestritten. Da war
Silvester haben wir es doch auch gezockt. Da war es genau das Gleiche, weiß ich auch nicht. Da war auch natürlich das Geilste, die Geschichte, da hatte ich ja nicht nur beim Codenames mit Svetlana Streit, sondern du hattest dann ja auch noch vorher schon beim Raclette war noch schon eises Stimmung im Hause Turek da gegenüber. Weil, er saß mit Carina nur. Und ja, wie sieht's aus mit BerlinCon? Ich sage ja, wir haben Hotel schon gebucht. Ja, Schatz, dann fahren wir auch zu BerlinCon. Guckt schon in sein Handy, um Hotel zu buchen. Sie, ja, kannst du mich eventuell bitte mal fragen? Okay, dann fahre ich mit Selçuk und Daniel. Wirklich nach 3 Sekunden, nur weil sie gesagt hatte, sie möchte vorher mal gefragt werden.
Stefan.
Und am Ende waren wir dann am Zocken noch irgendwie bis 2 Uhr oder so, keine Ahnung. Sie guckte die ganze Zeit schon so zu, wollte ins Bett gehen, hat quasi nur gewartet. Und dann... waren wir fertig, ja, dann können wir ins Bett gehen und wir, hey, lass doch eine fette Runde Las Vegas zocken, lass fette Runde Las Vegas zocken und Christa so, kann ich auch eventuell noch mitspielen, Schatz? Und sie sitzt schon abgeschminkt die ganze Zeit daneben, wartet nur, dass er fertig wird und mit quasi ins Bett geht. Dann, ja, okay, musst du selber wissen, wenn du jetzt eine Runde Las Vegas mitspielen willst, wenn dir das so wichtig ist, dann kannst du jetzt eine Runde Las Vegas mitspielen.
Das ist ja...
So, dann weiß es schon, oh Gott. Ja, genau. Und dann saß er dann auch nur noch, hat dann ein bisschen bei Las Vegas mitgewürfelt, weiß aber auch, eigentlich hat sich das jetzt nicht für ihn gelohnt.
Also, musst du selber wissen, ist ja quasi Todesurteil.
Aber das Geilste war, der Chris hat mir noch am gleichen Abend irgendwann mal, es war glaube ich um 9:10, ich weiß nicht mehr, wie viel Uhr es war, schreibt er mir plötzlich so, ja, hast du BerlinCon schon gebucht, bla bla, hin und her. Da habe ich ihm gesagt, ja, Hotel ist schon da, bla bla bla. Am nächsten Tag haben wir noch telefoniert und dann sagt er, ja, ich weiß noch nicht, ob Carina mitkommt und so weiter, haben wir auf jeden Fall so komplett abgecheckt. Aber ich wusste nicht, wie viel Stress dahinter war. Ich wusste nur, Carina hat glaube ich keinen Bock und Chris weiß es noch nicht.
Ja, aber das dann diese, aber das dann nicht so auf den Tisch gedroppt, so, ja, wir fahren zu BerlinCon. Sie, ja, kannst du mich eventuell mal fragen, halt eben. Und anstatt zu sagen, ja, stimmt, oder ja, ich kann irgendwas anderes zu sagen, das haut er draus, okay, dann fahre ich halt ohne dich, sondern.
Ja, weil ich doch auch einfach Bock hatte, alleine zu fahren. Ne, ich penne da jetzt beim Kumpel vom Wissam so, weil die Jungs ja während der Essenmesse auch bei mir gepennt haben. Und ja, sind wir jetzt doch einfach mal ehrlich. Ich verbringe gern jeden Tag mit Carina. Ich wohne mit ihr zusammen, ich unternehme gern alles mit ihr. Aber gerade jetzt BerlinCon, wenn ich dann, Selçuk ist auch da, weißt du, Selçuk ist auch alleine da so, dann hänge ich da doch lieber mit Selçuk ab, so, muss mich dann nicht noch um Carina kümmern, so, dann ist Carina doch eh das dritte Rad am Wagen, wenn Selçuk und ich dann irgendwas zocken gehen oder mit irgendwelchen Leuten schnacken und, dann ist es doch einfach vernünftiger, dann ohne Carina zu fahren. Ist mal ernsthaft, Alter.
Ja, stimmt.
Also ja, ich bin überrascht. Hast du natürlich recht.
Also ich,
Daniel, das ist mal ganz im Ernst, würdest du Beate mitnehmen? Dann, oder,
ich nehme Beate mit.
Ach so, okay. Ja gut, dann sind Selçuk und ich allein unterwegs.
Chris, ganz wichtig, Chris, nicht vergessen, du musst doch dieses Papierstück ausdrucken, was ich da unterschreiben muss als Erziehungsberechtigter.
Okay, ja, kann ich machen will.
Okay. Oh Mann, Alter.
Agricola.
Ich hab gedacht, eigentlich
Alex, haben wir schon lange durch.
Du richtest doch das Skytier-Thema, das Skytier-Turnier doch da aus, oder nicht?
Ja, ich habe aber Angst, dass Alex mich nachts anfasst, deswegen schlafe ich woanders.
Alex steht einfach nackt vor seinem Bett.
Alex,
mit einem Spielekarton vor seinem Penis.
Schlafgut. Alex hat mich übrigens angerufen vorgestern und wollte von mir was wissen. Ich sag, was geht ab? Ich sag, ja, ich bin gerade Eier kaufen zum Eierfärben, weil unsere Hühner ja keine weißen Eier legen. Und das ist ja ein gutes Thema. Und du bist ja quasi der Hühnerspezialist, überregional bekannt, so nach dem Motto, weil ich Hühner habe seit einem Jahr hier mit Sveti und so. Er wollte sich einen Hühnerstall quasi bauen und wollte quasi mal ein paar Tipps vom Spezialisten quasi haben. Also bei so lebenspraktischen Sachen kommt der Alex dann auch gerne mal auf mich zurück. Wenn es dann um Sky hier geht, dann geht er dann doch zu Chris, habe ich dann so ein bisschen das Gefühl gehabt. Hat mir aber gegenüber auch kein Wort davon erwähnt, dass er abends dann mit dir so ein kleines bisschen da rumschlawinert, muss ich auch dazu sagen.
Ja. Stefan, ja. ich habe gerade so richtig schönes Kopfkino. Chris wacht auf, Alex steht nackt vor seinem Bett. Und Alex, was ist los? Und er nur,
psch. Wie bei Kids.
Hey, ich bin's Casper. Oh,
hi, ich bin's Alex.
Ja, Leute, perfekt zum nächsten Thema. Wir sind bei Platz 73 Patchwork und Chris hat sich ja jetzt geoutet als neuer Puzzle King. Puzzle und Uwe Rosenberg.
Da freue ich mich schon auf die Memes, freue ich mich schon hier. Der neue, Uwe Rosenberg-Spezialist, Chris Turek.
Ja, war damals halt eine andere Zeit. Ich war noch ein bisschen neuer im Thema, hatte noch eine Nichtspielerfreundin und habe halt gehofft, die damit ein bisschen abzuholen. Damals war ich auch noch in dieser komischen Fraggle-Gruppe Brettspielwiese, da wurde das Spieler komplett gehypt. Und dann dachte ich mir, komm, ich probier's mal aus. Ist aber bei mir komplett durchgefallen. Also sogar auch bei meiner Nichtspielerfreundin. Es ist lustig, dieses Puzzeln. Aber da steckt einfach nicht mehr dahinter. Weswegen ich jetzt halt ein bisschen auf Bärenpark hoffe, weil es dann noch ein bisschen deeper in die Materie geht. Aber da sind es einfach nur irgendwelche Teile. Da geht's wirklich rein um die Form. Ne, da geht's einfach nur darum, wie passt was am besten zusammen, dass du hinterher in deinem Feld keine Löcher hast. Und das war dann am Ende des Tages einfach zu wenig. Ne? Das ist halt wirklich was für, wenn du, was weiß ich, wenn du ein Kind hast, du hast ein 7-8-jähriges Kind und willst mit dem öfter mal abends was spielen, dann ist das, denke ich mal, ein perfektes Spiel. Oder ihr seid zwei wirklich Nicht-Taktiker und habt auch keinen Bock, euch zu bekriegen, dann ist das ein nettes Spielchen, aber für viel Spieler ist es meiner Meinung nach überhaupt nichts. Also, ne?
Keine Ahnung, ich hab's nie gespielt, kann da nichts zu sagen.
Ja, wie gesagt, also es ergibt auch keinen Sinn, wenn du Bock hast auf so eine Puzzlemechanik, ergibt es keinen Sinn, das auszuprobieren, wenn du dir auch Bärenpark holen kannst, weil dann hast du auch einfach noch ein vernünftiges Scoring und musst noch ein bisschen taktieren, welches Teil kaufst du dir und so. Und es geht da wirklich nur darum, was passt jetzt am besten wo rein. Also es ist wirklich runtergebrochen auf die oberste Stufe der Mechanik und da ist nichts dahinter, ne?
Ja, das war Chris Rosenberg live auf Meeple-Porn über Patchwork.
Ja, ich bin sein verlorener Sohn.
Kannst du eventuell mal kurz für die Leute, die das Video mal noch nicht gesehen haben, hier mal ganz kurz erzählen, was ist mit deinen Füßen eigentlich los? Kannst du mal kurz deinen Fuß in die Kamera halten?
Ja, warte.
Erstmal hast du die übelsten Frauenfüße.
Ey, ich habe richtig schöne Füße, Junge.
Alter, du hast die übelsten Frauenfüße, hast du auf jeden Fall. Und zum anderen, wieso hast du lackierte Nägel? Nur mal ganz kurz.
Weil ich auf der Couch lag mit Carina und die hat sich die Nägel lackiert. Und dann hat die irgendwie, weil ich hatte meine Füße ausgestreckt und die saß am Fußende, dann hat die es irgendwie geschafft, mir einfach einen Fußnagel zu lackieren, ohne dass ich das gemerkt habe. Und dann sagt die so, guck mal. Und ich sag so, oh. Ich so, wow. Ich so, ja, komm, dann, ein Nagel sieht scheiße aus, dann kannst du auch den ganzen Fuß noch fertig machen. Deswegen renne ich jetzt seit einer Woche mit einem lackierten Fuß rum, hab pinke Fußnägel. Aber da ich auch so schöne Frauenfüße hab, fällt das gar nicht auf. Ich erschrecke mich einfach immer nur, wenn ich nach unten gucke. Aber vorhin habe ich ein Spiel bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Da hat ein Südländer, hat von Pokémon für die Switch bei mir abgekauft. Und er schreibt mir so, ich stehe draußen. Und ich ziehe schon die Latschen an und gehe so los und dann merke ich so, oh, ich glaube, das kommt jetzt nicht so gut an, wenn ich da mit pink lackierten Fußnägeln vor dem Typen stehe. Ich gehe nochmal zurück und ziehe mir mal richtige Schuhe an.
Ja, der hat die abgezogen, Alter.
Ja, ey, weißt du, Stefan, ich bin halt ein sehr offener Mensch und bin ich halt so ein homophober Typ. Deswegen kann, ey, ganz im Ernst, ich könnte mich dran gewöhnen. Also ich finde, pinke Fußnägel sehen schön aus. Außerdem hat der Selçuk mir gerade gesagt, bei den ganzen Cloud-Rappern ist das momentan noch richtig, in sich die Hände zu lackieren. Also bin ich scheinbar ein Trendsetter.
Oh.
Ja, ich gehe mit dem Strom, Alter. Ich bin auch ein Cloud-Podcaster. Ich habe jetzt lackierte Fußnägel.
Absolut, Alter.
So, wir machen weiter mit Fall 72, Trois.
2010. Trois, kann ich nichts zu sagen.
Ich leider auch nicht, ist aber ein Spiel, was ich immer gerne mal zocken wollte, aber irgendwie bisher nicht dazu gekommen bin.
Dann kommt jetzt Selçuk wieder und sagt seine Trois-Litanei auf, oder was?
Dann machen wir es ganz kurz. Das Spiel ist wirklich affengeil, ist auch wieder so ein Strategiespiel mit Würfeleinsatzmechanismus. Du hast eben so, du hast den Adel, du hast die normalen Bürger, dann hast du noch diesen, wie nennt man die religiösen?
Priester.
Bischöfe. Priester. Klerus. Und setzt da eben deine Würfel ein und machst Aktionen. Hört sich alles sehr trocken an. Was eben noch ein bisschen geil ist, ist, dass noch die Stadt angegriffen wird. Die Stadt Troa wird immer wieder angegriffen. Das heißt, du musst den Angriff erstmal immer abwehren mit den Würfeln, hast dadurch wieder weniger Würfel zur Verfügung, kannst die Würfel von den anderen abkaufen, denen das Geld dafür geben, aber die haben dann weniger Aktionen dadurch und ist so sehr, sehr, sehr konfrontativ. Ist optisch gesehen sehr polarisierend, aber spielerisch ein absolut geiles Spiel. Die Erweiterung, die Damen von Troa, ist eigentlich kaum oder bis gar nicht zu bekommen. Die Story von der Erweiterung, die habe ich ja, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal gedroppt gehabt, wo ich die deutsche Erweiterung aus Amerika geliefert bekommen habe. Und da haben, glaube ich, 5 oder 6 Siegpunkte gefehlt. Und die hat der Typ mir dann nachgeschickt. Ansonsten, Troa kann ich wirklich jedem empfehlen, der auf Eurogames steht. Und ja, ist ein absolut geiles Spiel.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe schon viel Positives drüber gehört. Vielleicht muss ich es mir wirklich dann irgendwann mal selber zulegen.
Also
Ich hatte überlegt, es gab ja jetzt irgendwie dieses Game mit diesem Raumschiff, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, was auf dieser
Black Angel,
genau, Black Angel, was ja irgendwie auch auf dieser diese ähnliche Mechanik passiert, ja. Nutzt, aber die Kritiken waren ja da nicht so berauschend, deswegen, ich wollte es mir eigentlich in Essen, hätte ich es mir fast geholt, habe es dann aber doch nicht gemacht, weil ich erstmal abwarten wollte. Ich weiß, Chris, du hast schon mal gesagt, du fandst es geil. Mal überlegen, also ich glaube, irgendeins von den beiden Games werde ich mir bestimmt irgendwann mal zulegen.
Also das Gute ist, der Chris hat den Vergleich nicht zu Troa und ich habe den Vergleich nicht zu Black Angel. Ich kann dir nur sagen, vertrau mir.
Okay.
Ja, ganz im Ernst. Also Black Angel hat mir mega Bock gemacht, hab's aber seitdem auch nicht mehr auf den Tisch gebracht. Und ja, wenn ich halt in derselben Zeitspanne, in der das Spiel dauert, ein Space-Spiel spielen würde, würde ich halt, glaube ich, viel eher Gaia-Projekt auf den Tisch bringen. Ich würde dann gar nicht über Black Angel nachdenken, würde aber Black Angel jederzeit wieder spielen. Hab bloß irgendwie in Erinnerung gehabt, dass die Regeln nicht so einfach zu erklären, zu verstehen waren, aber es war trotzdem ein cooles Spiel.
Jo, dann Stefan, ich glaube, du hast da nichts mehr dazu zu sagen. Dann kommen wir zum letzten Platz für heute. Und das wäre Platz 71 mit Battlestar Galactica The Board Game.
Okay, soll ich anfangen?
Ich mach's ganz kurz. Ich hab's bis heute immer noch nicht auf den Tisch gebracht und ich hab's bei mir im Regal stehen und ich will's unbedingt zocken. Ich hab echt Bock auf das Spiel, aber ich kann's nicht auf den Tisch bringen.
Also ich muss halt ganz klar sagen, da muss unsere Community auch noch mal was zu sagen. Ich habe eh schon länger mal vorgehabt, irgendwie, was weiß ich, so eine Meeple-Porn Top 20 Board Games oder so zu machen, dass ich mich auch wirklich mal gedanklich mal wieder eine richtig ordentliche Top 20 aufstelle, weil meine ist immer so ein bisschen veraltert und rutschen ein paar Games nach und deswegen sage ich öfter mal, boah, das Spiel wäre bei mir auf Platz 1 oder das und das. Aber muss sagen, also wirklich davon ausgehend von meiner letzten Top 10 oder Top 20, die ich mal gemacht habe bis heute. Es ist Battlestar Galactica ist Minimum in meiner Top 5. Ich glaube aber immer noch safe in meiner Top 3 der meiner Lieblingsbrettspiele. Und ich habe die aller geilsten und also Runden, die ich jemals mit irgendeinem Brettspiel hatte, mit Battlestar Galactica gehabt. Das sind auch so die Hauptrunden. Wenn ich mal die letzten 5 Jahre an irgendwelche coolen Brettspielrunden zurückdenke, dann sind die Battlestar Galactica-Runden am allermeisten hängen geblieben. Muss ganz klar sagen, ich würde das Spiel immer nur zu 5 spielen. Und ich würde das nicht mit Brettspielanfängern spielen, weil da gibt's dann so Geschichten wie, dann wird in der 5, dann wird, was ich, wird nach 90 Minuten gefragt, was passiert eigentlich, wenn man eine Zylonkarte gezogen hat, so. Und du weißt dann direkt, okay, fuck, der ist Zylon oder was weiß ich. Es ist halt so ein Deduction-Spiel,
wer die Serie nicht kennt, wir sind die letzten Überlebenden von der Menschen und fliehen halt mit unserem Kampfschiff durch den Weltraum, haben eine Kolonie um uns herum fliegen und werden die ganze Zeit von den Zylonen verfolgt. Die Zylonen sind aber menschliche, also sind so Replika der Menschen, und du kannst, weil sie auch organisch sind, du kannst nicht erkennen, selbst wenn du jemanden sezierst, ob er Zylon ist oder nicht. Und daher kann jeder am Tisch ein Zylon sein. Das heißt, es kann sein, dass von Beginn schon direkt einer ein Zylon ist. Spätestens aber nach der Hälfte des Spiels sind zwei Zylonen an Bord. Also, ne, manchmal ist direkt von Anfang an dabei, aber wenn nicht, ist wo die neuen Rollen ausgeteilt werden, nach der Hälfte halt zwei Zylonen dabei. Und du bist halt die ganze Zeit nur am, du bist ein Zylon und das würde man nur als Zylon machen und bla. Und du hast die ganze Zeit Paranoia. Du versuchst die ganze Zeit, deine Kolonie am Leben zu halten. Du musst gucken, dass dir der Sauerstoff nicht ausgeht. Du musst gucken, dass dir die Nahrung nicht ausgeht, dass der Sprit nicht ausgeht. Und was weiß ich, Alter, es ist halt einfach das Über-Game und also ich, für mich ist es ein perfektes Spiel, hat mir sau Bock gemacht, habe es leider nur mit der Pegasus-Erweiterung, benutze aus dieser Pegasus-Erweiterung auch immer nur das Pegasus-Modul selber, weil du dann noch einen zweiten Kampfstern hast, der mit dir rumfliegt, und hast nochmal ein paar extra Felder, wo du draufgehen kannst. Ich meine, die Zylonen haben auch noch ein erweitertes Board, wo die ein paar mehr Aktionen machen können. Ist leider out of print, wird, denke ich mal, auch nicht mehr hergestellt irgendwann mal wieder, weil die Lizenzen da auch, glaube ich, ausgelaufen sind. Muss aber sagen, also Battlestar Galactica ist, wenn ich irgendwie, ist mir, also ist definitiv eines der, wenn ich alle meine Brettspiele abgeben würde und dürfte 10 behalten, wäre das zu 1000% immer dabei, was ich behalten würde. Ist für mich eine 10 von 10.
Du bist auch ein bisschen wie so ein Rockstar heute mit deinem Mikrofon auf, falls ihr euch wundert.
Hey, Leute, ich
die ganze Zeit auf der Couch rum. hat sich so ein 1,50 Meter Stativ ans Mikro gemacht und droppt danach immer das Mic, deswegen raschelt es immer so ein kleines bisschen, wenn er fertig ist und mal wieder die nächste 10 von 10 angepriesen hat. Ich könnte jetzt auch wieder meine ganze normale Litanei dazu abblasen. Ich habe ein Video dazu gemacht. Ist ein wirklich gutes Spiel, ihr müsst beim Aufbau ein bisschen aufpassen. Ich weiß gar nicht, wir hatten letztes Jahr im Urlaub, haben wir gezockt, und ich glaube, der Lutz hat es aufgebaut, der Boardgame-Lawyer, und hat dann vergessen, die Zylonkarten reinzumischen. Dann war das ganze Ding natürlich auch eher so ein bisschen eher ultrastumpf, sag ich mal. Irgendwie so ein Vorfall hat es da auf jeden Fall gegeben, aber es gab keinen zweiten Zylon oder irgendwas war falsch. Ich weiß es auch nicht mehr. Der Chris hat es gerade für 10 von 10 gehypt. Ja, es ist wirklich ein sehr gutes Spiel, aber ich finde, es ist keine 10 von 10, weil es zu wenig Spiel ist. Es lebt tatsächlich nur von diesen Gesprächen am Tisch. Aber wenn du dran bist, machst du eine Bewegung und eine Aktion. Danach wird eine Krisenkarte gezogen und alle legen ihre entsprechenden Karten da rein, um die Krise abzuwenden. Dann ist der Nächste dran, hat eine Bewegung, eine Aktion. Und als Aktion kannst du halt entweder den Ort auslösen, auf dem du dich gerade befindest im Raumschiff, oder halt eine Aktionskarte spielen mit irgendeiner Fähigkeit, die drauf ist. Und spielerisch ist das halt eben wirklich wenig. Ich kann das sehr gut verstehen, dass der Chris das so mega gut feiert. Ich feiere das auf jeden Fall auch. Bin auf jeden Fall auch immer mega krass dabei. Was du halt eben nicht brauchen kannst, ist Leute, die nicht lügen. Also du musst nur die Dreckigsten der Dreckigen am Tisch müssen sich da am besten zusammenfinden, damit das gut funktioniert. Weil und es ist auch tatsächlich so, wir haben es auch mal gespielt, ich weiß auch gar nicht, warst du dabei, Daniel, hast es zum ersten Mal gespielt und irgendwas auch verrafft, und dann war am Ende dann auch klar, dass du der einzige Zylone am Tisch bist oder irgendwie auch immer, du hast beide Zylonenkarten, glaube ich.
Ich habe es aber
verrafft, eine Karte davon weiterzugeben quasi, und hat es dann auch irgendwann gefragt, hör mal, irgendwas stimmt hier nicht, ich habe hier beide Karten und so, und dann mussten wir dann irgendwie aufhören, aber da gibt ein paar kleine Kniffe, wo es zu Missverständnissen kommen kann einfach, und wenn man das dann irgendwie nicht rafft, gerade wenn man dann Zylone ist, dann ist es halt eben echt ein bisschen...
War das nicht sogar irgendwie unser erstes Zockdate, Stefan, wo du dann bei mir gepennt hast? Da sind wir doch, glaube ich, am nächsten Tag zu den Herner Spieltagen gegangen mit Daniel noch.
Nee.
Doch, das ist safe, da haben wir
doch das von gezockt. Das war bei uns auf jeden Fall hier am Tisch. Ich weiß nicht, was das gewesen ist, aber ist ja scheißegal. Aber die haben jetzt auf jeden Fall auch gespielt.
Ja, genau. Einen Tag vor den Herner Spieltagen, ja.
Also, okay, ja, Stefan hat es ja gerade auch schon gesagt, wir haben es ja auch schon, glaube ich, zwei oder dreimal mittlerweile zusammengezockt. Also so ein paar Partien habe ich auch. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, keine Frage. Der Verrätermechanismus ist so einer der besten, die ich bisher irgendwie mal kennengelernt habe in Spielen. Die Situationen und die am Tisch und die Gespräche, die daraus entstehen, macht das Spiel für mich zumindest auch einmalig. Aber was Stefan halt auch gesagt hat, für mich ist es definitiv auch keine 10 von 10, vielleicht eine 7 oder 8, 8 von 10, sagen wir mal, weil es für mich auch je nach Spielsituation, das ist auch immer ein bisschen davon abhängig, dann manchmal zu wenig Spiel ist. Die Einflussmöglichkeiten relativ gering sind, die man hat. Und wenn dann aber auf der anderen Seite die Atmosphäre stimmt, dann gleicht sich das definitiv aus und macht es trotzdem zu einem tollen Spielerlebnis. Aber ja, wie gesagt, für mich tolles Spiel, 8 von 10 oder so, aber so den Ultra-Hype kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bevor ich es damals das erste Mal gespielt habe, war das ja auch überall oder ganz oft, als das Überding wurde, das angepriesen, dann habe ich es zum ersten Mal gezockt und habe gedacht, ja, war jetzt okay. Aber das war dann halt auch einfach die falsche Runde, in der ich es damals gespielt habe. Das war noch
ganz stark mit der richtigen
Runde. Das war halt noch bevor auch die Partien dann bei Stefan waren, habe ich das in einer anderen Runde mal gespielt und da kam diese Interaktion auch einfach gar nicht zustande, diese Kommunikation und auch diese Verdächtigung, wer ist denn jetzt hier der Zylono, was machen wir denn jetzt mit dem, und diese Dynamik, die muss auch einfach entstehen und dann ist dieses Spiel wirklich richtig geil, keine Frage, aber es ist halt mehr Story, mehr Atmosphäre als jetzt wirklich Spiel, ist so.
Ja, okay. Dann denke ich, wären wir durch, soweit mit dem Thema, oder? Stefan, würdest du dann das Off-Topic einleiten?
Ach so, ja, kann ich machen. Tatsächlich haben wir uns in der letzten Folge ja so ein bisschen über Filme unterhalten und überhaupt zog sich das so ein kleines bisschen immer mal wieder durch. Zuletzt vor ein paar Folgen ja einmal haben wir ja so einen kompletten spontanen Abstecher in unsere Kindheit gemacht, über Spielzeug und so weiter gesprochen. Aber es ist ja nicht nur Spielzeug Bestandteil der Kindheit, sondern man wird ja in der Kindheit oder im der Phase des Erwachsenwerdens durch viele äußere Einflüsse irgendwie geprägt und manche bleiben einem einfach nachhaltig im Gedächtnis und erhalten, was ich auf jeden Fall super spannend finde. Und ich habe mir gestern überlegt, ich weiß auch gar nicht genau, wie es gewesen ist, ich bin mit den Hunden gewesen, habe gesagt, pass auf, wir könnten das irgendwie machen, dass wir mal ein kleines bisschen über Filme unserer Kindheit sprechen, also die uns da irgendwie geprägt haben, die uns irgendwie ein bisschen was mitgegeben haben und uns nachhaltigen Erinnerungen geblieben sind. Und ich habe gestern dann vorgeschlagen, dass sich jeder drei Filme aussuchen darf, über die wir ganz kurz vielleicht sprechen, die er den Zuschauern oder Zuhörern und den anderen jeweils vorstellen kann. Ich bin da sehr gespannt, weil ich nicht weiß, ob es da gegebenenfalls irgendwelche Deckungen oder so geben wird, ob ihr die Filme auch irgendwie alle kennt. Ich habe auf jeden Fall drei Filme, die sind ein absoluter Must-Have, die muss man auf jeden Fall gesehen haben. Ich finde es auch ganz spannend, Kinderfilme aus der heutigen Zeit sind ja auch gar nicht zu vergleichen mit Kinderfilmen aus der damaligen Zeit. Kinderfilme aus der damaligen Zeit, also was heißt damalige Zeit? Wir sind ja alle so Anfang der, 90er geboren, 84 ist 90er Jahre dann, ne? Oder? Ist es 80er nee. Jahre? 80er Jahre dann, oder was, ne? Also ich bin von 84, Daniel, du bist von 81, glaube ich?
Nee, 77.
Boah, 77,
was, Alter! Du bist 40 oder so?
Heftig. Du bist 40 oder so, ja, Tatsache.
40 oder so. Wer bist du, Daniel?
Ja, rechne mal.
Von wann bist du, von 71?
Ja, aber 71.
Nein, der hat irgendwas von 54 gesagt. 54 war es.
77, Mann.
Daniel, wie alt bist du?
Ja, irgendwas mit irgendwas 40, Anfang 40.
Irgendwas mit 40.
Boah, genau. Deswegen so. Hast du keine Haare mehr auf dem Kopf.
So, du hast doch genauso wenig Haare mittlerweile auf dem Kopf und rasierst du dir immer ab, Chris.
Ich rasier die aber ab, weil ich so gern.
Ja, weil du so riesige Geheimratsecken hast, deswegen, Alter.
Voll, Junge. Aber wenigstens habe ich zwei, du hast eine.
Kranzfrisur. So, ja, Und da bin ich mal gespannt, was ihr auf jeden Fall da rausgesucht habt. Und ich würde einfach
von
sagen...
Welchem, ich habe ein paar, aber die Sache ist, von welchem Alter reden wir? Was, bis wann ist man ein Kind in
ja,
deinem
Kosmos? Ja, da war ich Kosmos. Mir auch nicht sicher. Ich habe jetzt auch einen Film in der Liste, der, würde ich jetzt sagen, kein Kinderfilm ist, mehr so ab Jugendlicher aufwärts. So, oder
ja,
so, aber,
ich würde da sind wir ja auch eigentlich nie so strikt und starr in unserem Reglement. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, ja, die Kinderfilme, die ihr zwischen 1 und 6 gesehen habt, sondern einfach so, was für euch dabei geblieben ist. So, keine Ahnung. Schau mal einfach mal.
Ich will also einleitend vielleicht noch, soll ich einleitend mal eine lustige Geschichte erzählen dazu, die auch zu Filmen und meiner Jugend passt?
Ja.
Pass auf, mein Vater ist ein richtiger Wichser gewesen. Und zwar, ich hatte einmal damals, ich weiß nicht, ob ich es auch so, ich hatte damals irgendwie mal so Krupphusten oder irgendwie sowas. Ich hatte so einen richtig krassen Husten und mein ganzer Hals und ich war alles so gereizt, dass, wenn ich husten musste, dann musste ich mich direkt übergeben, weil es war alles so, ich musste immer kotzen halt, das war, weil ich so krassen langen Husten hatte, dass ich jedes Mal mich übergeben musste, so. Und dann weiß ich noch, dass ich im Wohnzimmer saß.
Also warte mal kurz, warte mal kurz.
Das könnte besser
also,
werden als die Baggerschaufel-Story.
Also wenn du, also sagen wir mal, Chris, sagen wir mal, du musstest husten niemals. Und einer ist hintergegangen und hat dir einmal auf den Rücken geschlagen, hast du dann über den ganzen Tisch gekotzt?
Ich musste einfach kotzen, aber sobald ich gehustet habe.
Bist du eher so ein Strahlkotzer oder kommt das so schwallartig bei dir?
Ja, je nachdem, wie viele ich gegessen und getrunken hatte. So,
Bröckelchen?
Und das Ding war halt einfach, ich weiß noch, dass ich mit meinem Vater im Wohnzimmer saß und Star Wars geguckt habe. Ich glaube, das war das Imperium schlägt zurück. Ich war, glaube ich, 7 oder so, vielleicht war ich auch schon 8. Und mein Vater, der wusste, der hat halt gemerkt, dass wenn ich lachen muss, wird das zum Husten und ich kotze dann sofort. Und immer, wenn ich zu meinem Vater geguckt habe, hat er eine Grimasse gezogen, damit ich lachen muss und ich habe gekotzt. Und irgendwann habe ich halt, Alter, geheult, weil Mama, Papa, weil ich immer gekotzt habe. Und irgendwann hat meine Mutter meinem Vater gesagt, Toni, jetzt hör auf, den Jungen die ganze Zeit zum Kotzen zu bringen. Und der hat sich einen Spaß daraus gemacht, mich immer zum Lachen zu bringen. Aber immer heimlich. Der hat immer geguckt, ob meine Mutter guckt, hat mich dann angeguckt und hat so eine Grimasse gezogen. Und ich musste immer lachen, hab direkt angefangen zu kotzen, Alter. Also, weißt du, dass meine Eltern sich gestritten haben? Weil mein Vater, der sagt, mich immer zum Kotzen gebracht hat. Und ich war einfach hinterher richtig fettig, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich die ganze Zeit am Kotzen war.
Aber da warst Lustiger du, Asi, warte mal kurz, da warst du 7.
Oder 8 oder so, keine Ahnung.
Also das heißt, in der ersten Klasse, wenn dir einer einen Witz erzählt hat, hast du ihn danach angekotzt.
Bro, ich war krank zu Hause. Ich war richtig krank erkältet. Ich hatte so krassen Husten, dass ich durch das Husten kosten musste. Das war eine Woche oder so, bin zu Hause, ich war krankgeschrieben. Okay. Das war nicht immer so, sondern weil ich krank war.
Selbst strickt direkt so eine chronische Geschichte daraus.
Ja, auf jeden Fall, ja, das war eine, das weiß ich bis heute noch immer, als ich Star Wars geguckt habe, die ganze Zeit nur im Kotzen war. Ja, das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte, ey. Richtiger Snitch, mein Vater.
Oh Mann. Oh Mann, ey. Ja, ich würde jetzt einfach mal so in die Runde.
Ich würde meinem Sohn auch machen, also safe, ey.
Ich würde es gerne mal in die Runde reinfragen. Leute, also, könnt ihr euch an euren ersten Kinofilm erinnern?
Ja, kann ich.
Ich denke mal, ich gehe auch davon aus, dass dieser Film bei euch in der Liste drin ist. Wenn nicht, dann wird der jetzt zusätzlich dazu genannt.
Ist er nicht. Bei mir war es, kann ich auch sofort sagen, weil das Geile war, ich war ganz alleine mit meiner Mutter im Kinosaal. Das ist auch so hängen geblieben. Ich gehe das erste Mal in dieses Kino und denke mir, geil, Alter, man hat so einen ganzen Raum für sich alleine. Und bei mir war es Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger.
Von welchem Jahr?
Ich weiß es nicht, Alter, von 97, 98 oder so. Da verspricht er seinem Sohn, so eine Actionfigur zu kaufen. Und an dem Tag, wo er in den Supermarkt geht, war sie ausverkauft.
Warte mal kurz, Chris, wir haben noch nicht gedroppt. Also, welches Jahrgang bist du?
88.
Du bist 88, ich bin 87. Okay, das heißt, mit 88 bis
ich bin unser Küken.
Das heißt, du bist Küken. Bei hier, Versprochen ist von 1996. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es 96, 97 um den Dreh wahrscheinlich dann auch in Deutschland angekommen ist. Dann bist du das erste Mal ins Kino gegangen.
Das ist das erste Mal, dass ich mich noch erinnern kann.
Okay.
Also das erste Mal, dass ich mich, ich weiß wirklich nicht, ob es der erste Kinofilm war, aber es war definitiv einer der ersten, wäre jetzt nicht mit in meiner Liste gewesen, aber und zwar war das Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Das war auch geil. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, wie wir da im Kino waren und es muss auch, also ich bin mir fast sicher, dass es auch der erste Kinofilm war. Ja. Aber also, ganz toller. Das
ist doch ein Stummfilm, wo du im Kino warst.
Alter. Bernhard und Bianca ist ein ganz toller Zeichentrickfilm, ja. Definitiv. Also, ich kann mich auch noch ganz dran erinnern, dass ich das auch unglaublich spannend fand. Da war irgendwie so eine Szene mit so Krokodilen oder irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich müsste es mir.
Daniel.
Was ist?
Der ist von 1977, ne?
Ja, und? Dann kann der ein paar Jahre später nicht mehr in der Kindervorstellung laufen oder was?
Nee, ich meine nur, ich finde es nicht.
Heftige Stimmung hier.
Ich find's nicht in Ordnung, dass du uns mit deinem Alter belogen hast.
Hä?
Das heißt,
Daniel, du könntest mein Vater sein.
Hat aber Stefan. Glück, ist er Gott sei Dank nicht, Alter.
Stefan, was war dein erster Kinofilm?
Mein erster Kinofilm, der ist 1990 gewesen, muss ich jetzt kurz nachgucken, wann er gewesen ist. Und zwar ist ein Zeichentrickfilm von Wolfgang Urs, das hat mir bei Wikipedia mal aufgerufen. Da sind wir im Kino in Heinsberg gewesen, das war irgendwie so ein Holzkino, also es war richtig räudig, das Kino in Heinsberg damals. Und ist Peterchens Mondfahrt gewesen, ist tatsächlich ein Zeichentrickfilm gewesen. Und der basiert halt eben auf dem gleichnamigen Roman auch, und es geht halt eben da um zwei Kinder, Peter und Anneliese, und die werden von einem Geige spielenden Maikäfer, der den geilen Namen Herr Sumsemann hat, werden die quasi besucht. Und Herr Sumsemann erzählt ihnen auf jeden Fall, dass er eins seiner Beine auf dem verloren hat und dass sich das auf dem Mond befindet. Und er macht sich dann mit den beiden Kindern auf die Reise durch die Milchstraße, um sein Bein irgendwie zu suchen. Und dann gibt es natürlich auch einen Bösewicht, das ist der Mondmann, der muss dann noch gefetzt werden, und nachdem man den quasi irgendwann am Ende dann tatsächlich erfolgreich gefetzt hat, wachen die irgendwann dann in ihrem Kinderzimmer wieder auf, nachdem ihre Reise beendet haben, weil die Mutter morgens kommt und die quasi weckt. Muss ich jetzt noch ein bisschen mehr reinziehen, aber ich weiß noch genau, wie die alle aussehen und so weiter und so fort. Ich muss dazu sagen, der zweite Film, den ich im Kino gesehen habe, das muss ich auch mal ganz kurz einmal hier googeln. Moment, von welchem Jahr der ist, das interessiert mich jetzt auch nochmal, nämlich. So, zap zap. Scheiße, also muss man ja auch Groß- und Kleinschreibung muss man hier tatsächlich beachten. So, jetzt muss ich hier gucken, da gibt es auf jeden Fall mehrere Filme und Fernsehserien. So, 90, hier 91, da bin ich 7 gewesen, und ich bin mir sicher, dieser Film ist nicht ab 7 geeignet gewesen. Mein Vater ist dann mit mir da reingegangen. Das war kurz danach auf jeden Fall. Und ich sehe schon, der Film ist auf jeden Fall ab 12, und ich fand ihn echt heftig. Und ich finde auch im Vergleich zu heute, zu Filmen, die eher so ab 12 sind, war es echt ein krasser Film, der auch echt gruselig war für mich als 7. Und zwar ist das mit Kevin Costner Robin Hood, König der Diebe gewesen.
Auch legendär.
Absolut. Mega, 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 mega guter Film. Ich finde auch tatsächlich in seiner, also Kevin Costner mit in seiner besten Rolle tatsächlich sowieso in diesem Film gewesen. Mit ganz krassen Schauspielern, die da mitgemacht hatten.
Ich fand den Sheriff von Nottingham in der Beziehung mit dieser Hexe, fand ich immer so creepy
zu dem Zeitpunkt. Alter, ich bin 7 gewesen, Alter. Und diese Hexe, die war ja so heftig. Boah, Alter.
Das stimmt.
Ja, da mit 7 dann irgendwie rein, und das war schon ein bisschen heftig. Und ganz am Anfang kommen die ja da auch irgendwo da in diese Burg, und da oben ist so ein Käfig, wo dann noch der Lord von diesem Käfig, da irgendwo der Vater von dem Robin noch so mumifiziert in diesem Käfig oben drin hockt, als er nach Hause kommt. So, das war schon eine krasse Nummer, aber wurde richtig geile Kampfszenen, wurde richtig geil gefetzt, da auch alles drum und dran. Ich glaube, er hat uns damit reingenommen, weil Robin Hood gab es ja auch von Disney, der ja auch ein super legendärer, richtig geiler Film gewesen ist, früher, den ich mir 1000 Mal reingezogen habe. Und dann hat er gesagt, oh, die gucken gerne den Disney-Film, jetzt kommt der neue Kevin Costner mit Robin Hood, König der Diebe. Da nehme ich die quasi mit rein. Und am Anfang geht's los, da sind die auf diesem Bazar, weiß ich nicht. Und da ist dieser Schwarze, der dann mit diesem Sarazenenschwert bei so Dieben direkt nur die Hände abhackt. Und die Hände nur in so einen Korb einfach nur reinfallen, der voll mit Händen ist oder so, keine Ahnung. Ja, fand ich auf jeden Fall richtig krass. Nicht so krass wie die Werwolf-Geschichte von Chris, aber insgesamt ziemlich heftig.
Aber ich habe auch so eine wirklich krasse Erinnerung an einen Film auch in meiner Kindheit, der ist auch in meiner Liste drin, und zwar ist das Unten am Fluss oder Watership Down.
Boah, Junge, auch, was ein Horrorfilm.
Da geht es ja um so eine Gruppe Hasen, die ihre Heimat verlieren und sich auf die Suche nach einem neuen Baum machen. Und dieser Film, der ist mir so heftig nachhaltig im Gedächtnis geblieben, weil der ja stellenweise extremst düster ist und auch sehr brutal ist. Und die kämpfen da ja, glaube ich, noch gegen so eine andere Gruppe. Da gibt es auch so ein fieses Kaninchen, so ein fettes. Das hat irgendwie, glaube ich, so eine Narbe am Auge oder nur noch ein Auge. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und dann kämpfen die auch teilweise, dann wird es ja auch ein bisschen blutig. Und diese ganze Story und die ganze Atmosphäre von diesem Film, das ist einfach, das ist so krass im Gedächtnis geblieben. Ja, heftig. Und glaube ich auch, ein Film, der auch heute noch immer noch diese Wirkung hat, wenn man sich den anguckt, obwohl ich ihn jetzt schon viele Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber ich könnte es mir vorstellen.
Ich merke jetzt schon, man muss auf jeden Fall noch mal das Thema irgendwann noch mal aufgreifen, weil ich habe jetzt direkt sofort noch mehr krasse Sachen.
Ich habe auch einfach 1 Million Filme und weiß überhaupt nicht, welche ich droppen soll. Ich versuche gleich einfach ein bisschen aus dem Mainstream rauszugehen, weil, keine Ahnung, Alter, so Filme wie Kevin allein zu Hause oder so, die wird halt jeder auf seine Liste nehmen, weißt du?
Also ich habe Kevin allein zu Hause nicht. Also wer hat Kevin allein zu Hause auf seiner Liste? Hand hoch?
Nee.
Ich habe nicht nur drei Filme, deswegen habe ich es mit drin.
Du darfst aber nur drei nennen, Alter. Und die anderen musst du dann
nennen. Ja, ich werde auch nur drei nennen, aber ich habe mehr Filme drauf.
Ja, ich habe auch viel mehr Filme drauf. Also von danach geht
Aber wonach suchen wir jetzt? Also das Problem ist, wenn wir jetzt wirklich jeder nur drei nennen, wonach suchen wir die aus? Ich verstehe, es ist
ja, halt das einfach nicht. Ich weiß ja nicht, wonach du die aussuchst, Digga.
Wir haben jetzt erstmal die ersten Filme, die wir jetzt droppen, die zählen nicht in die Liste, weil das sind einfach unsere ersten Filme gewesen, die wir im Kino geschaut haben.
Genau.
Und ich drop da natürlich auch zwei, weil wenn Stefan den Boni benutzt, dann benutze ich es natürlich auch. Ich habe meinen ersten Film 1993 gesehen und das war in dem Kino, in dem ich dann circa 10-11 Jahre danach
in Antalya oder wo
gearbeitet habe über eine längere Zeit, und das war Cool Runnings.
Ja, man, keiner hätte es je gedacht. Jamaika hat eine Bobmannschaft.
Und das ist das geht über eure Vorstellungskraft. Ach, genau, Jamaika hat eine Bobmannschaft.
Mit John Kennedy oder John Candy, wie der heißt.
Ja, ganz kurze Story. Das war ein jamaikanischer Sprinter, ist sogar eine wahre Begebenheit anscheinend. War ein jamaikanischer Sprinter, der nicht in die Olympischen Spiele, also der konnte sich nicht qualifizieren und hat dann eben nach einem Weg gesucht, sich da zu qualifizieren. Und dann haben sie eben nach irgendwas gesucht, wo sie sich vielleicht irgendwie da reinsneaken können. Und dann war es tatsächlich Bobfahren. Und dann haben die da in Jamaika auf dieser Insel, haben die dann das Bobfahren geübt auf so einer kleinen Karre und so weiter und so fort. Also richtig, richtig, richtig geiler Film. Kann man mit seinem Kind auch super locker sehen. Ich war da zurückgerechnet, wie alt war ich? Ich war 6 Jahre alt. War auf jeden Fall mein erster Film, den ich gesehen habe im Kino. Und daraufhin dann auch, ich glaube, ein Jahr später war es dann auch eben standardmäßig König der Löwen.
Ja, sollen wir da mal in unsere Top 3 geilsten Filme der Kindheitserinnerungen
reinhauen? Ja gut, ich habe ja einen schon rausgehauen, dann macht ihr mal weiter.
Also, pass auf, ich habe es jetzt einfach dadurch, dass ich so viele Filme habe, die ich gut fand, habe ich einfach die Filme genommen, wo mir von der Erinnerung her so gefühlt am warmsten ums Herz wurde, weil ich dann immer mich daran erinnert habe, dass ich die halt mit meiner Family auf der Couch geguckt habe. Und da gehört auf jeden Fall zu...
Während sein Vater ihn immer zum Kotzen gebracht.
Ich muss halt sagen, wir waren halt, Star Wars habe ich ja schon gedroppt, deswegen zähle ich es nicht dazu. Unsere Eltern haben natürlich auch öfter mal Filme geguckt, die nicht 100% in das Alter, in die FSK unseres Alters gepasst haben. Aber die wärmsten Erinnerungen habe ich unter anderem mit, wie ich mit meinen Eltern immer die Indiana Jones Filme geguckt habe, wenn die abends ins Kino kamen. Also Indiana Jones hat mich einfach mega umgehauen. Dieses Abenteuer und der Typ mit der Peitsche und seinem Hut und dann mit diesem Felsen und boah, weiß nicht, Alter. Indiana Jones, dann die bösen Nazis und ey, keine Ahnung. Indiana Jones war einfach richtig geil, wie er mal sich die Frauen geholt hat und dann immer die Schätze gesneakt hat. Also boah, weiß nicht. Also Indiana Jones, muss ich sagen, waren auf jeden Fall so die coolsten Filme meiner Kindheit so. Also die gehört auf jeden Fall in die Top 3 rein.
Ja,
da wird doch jeder zustimmen.
Wenn ich jetzt auf die Art von Filmen aus eingehen würde, könnte ich auch die Filme, die ich mit meinen Kumpels eben zur Kindheitszeit gesehen habe, droppen. Da waren natürlich auch so Filme dabei wie Bloodsport oder keine Ahnung, Tanz der Teufel.
Ja, es ist etwas zu krass, aber, Alter. Ich meine,
Aber natürlich wollen, ich habe das jetzt genauso wie du gemacht. Ich gehe jetzt auf diese emotionale Schiene, wo ich sage, die Filme haben mich in meiner Kindheit wirklich extremst auch ja, wenn man das mit der Familie geschaut hat oder wenn man einfach ganz nah vor dem Fernseher gesessen ist, auf dem Boden und einfach hochgeglotzt hat. Das waren so die Filme. Und da fällt mir direkt am Anfang ein Hook.
Ja, Mann. Richtig gut.
Hook.
Das ist jetzt schon das ist der erste von deinen drei Filmen, die du jetzt rausgeholt hast.
Das ist der erste, ja. Oh,
pervers, ja.
Und Hook ist ja, ja, wer es nicht kennt, ist eben Peter Pan. Der Peter Pan-Film. Wie heißt er gleich nochmal? John Williams?
Robin Williams.
Robin Williams, genau. Und ein absolutes Must-See für jeden, der in den 90ern groß geworden ist, einfach. Also für ich würde sagen, wenn ich das heutzutage den Kindern zeigen würde, die würden es überhaupt nicht feiern. Aber allein dieser Film hat so viel. Ey. Dieser Film hat so viel Melancholie, so ultramäßig viel. Ja, man ist da, wenn ich den Film schaue, werde ich extrem emotional auf jeden Fall und finde ihn richtig geil.
Und wisst ihr noch immer noch, was das Krasseste, was ich jetzt halt erst irgendwie letztes Mal gesehen habe, wisst ihr überhaupt, wofür dieses Nimmerland eigentlich steht und worum es da überhaupt geht?
Nimmerland, bitte.
Wisst ihr, worum es da geht? Das habe ich nämlich hinterher erst gelesen, was die sich überhaupt damals dabei gedacht haben. Da geht es nämlich eigentlich ums Jenseits, dass es eigentlich der Himmel ist, wo die ganzen Kinder sind, dass das alles tote Kinder sind. Das wusste ich, habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und unter den Umständen ist diese ganze Geschichte noch viel trauriger, Alter.
Aber warum hat dann Peter Pan die Möglichkeit, aus diesem Nimmerland rauszufliehen?
Junge, was weiß ich, weil es ein fucking Wizard ist.
Was ein fucking Wizard ist. Da kommen wir wieder zurück auf, Aeons End, Leute.
Peter Pan ist ein Engel.
Ja, genau. Der grüne Engel, Alter. Der
Green Hornet, habt ihr Hook gesehen?
Ja, natürlich.
Ja, klar, Mann. Ey, das war auch eines der geilsten Games auf dem Sega Mega Drive. Das war richtig gut, ey.
Tatsächlich finde ich den Film auch echt brutal und also brutal gut. Er war aber, fand ich, auch ein kleines bisschen gruselig irgendwie. Ne? Das hat ja, ne?
Voll, also,
oder? Ich finde jetzt nicht so, dass es so der Mega-Kinderfilm eigentlich
ist. Ja, Hook war mega krass dargestellt.
Das war echt gut gemacht. Allerdings, was ich so faszinierend fand, die haben da dieses Essen, was sie da hatten in diesem Baum.
Oh,
das war ja in so komischen Farben gefärbt und dann hatten die ja einmal diese Essensschlacht gemacht und sich dann gegenseitig mit diesem Essen beworfen. Und wer hat als Kind nicht mal geträumt von einer Essensschlacht? Das war ja wirklich
ein Aber ganz kurz, ja. Was ich so extremst geil fand, der hatte ja keine Vorstellungskraft und hat ja die Fantasie gelernt in diesem Moment. Und hockt dann so da und die machen alle Töpfe auf und da sieht einfach nichts. Und alle hocken sie da, nehmen sich so, der eine baut sich, der Dicke baut sich den Burger, guckt den so an und macht
so.
Und später kriegt er ja diese Vorstellungskraft wieder zurück und dann sagt der eine doch zu ihm, er spielt wieder mit uns. Und du denkst dir, hey, ja, essen die jetzt oder nicht? aber ganz kurz, weil du gesagt hast, du fandest es ein bisschen gruselig. Ich fand die Rolle von diesem Smee, dieser Sidekick von Hook, der hat die ganze Sache so ein bisschen aufgelockert, finde ich. Der hat immer ein bisschen Comedy mit reingebracht, den Hook immer so ein bisschen als Kind dargestellt. Wenn der Hook dann hingegangen ist, hat gesagt, Smee, ich glaube, es ist vorbei. Geht einfach rüber, nimmt seine Knarre in die Hand und will sich den Headshot geben. Und dann sagt er, Captain, hören Sie doch auf. Nein, halt mich nicht auf. Smee, halt mich auf.
Ja, es hat schon seine Geschichte. Aber hat das Kind auch alles so unglaublich echt gewirkt, weil das ist ja natürlich auch ein Millionenfilm wieder gewesen. Und die ganze Kulisse und so, das war schon alles gewaltig gemacht. Und auch, was da so an Trickfilm, also an Filmtrick quasi schon da aus dem Zylinder gezogen worden ist, das war schon echt beachtlich. Mega cool.
Ja, cool, dein erster Film. Ja, Stefan.
Nee, ich will da nicht. Oder soll ich schon mal einen, oder
was? Ja, sehr.
Ja, wie?
Ja, ich habe einen Film tatsächlich, der ist ins Kino gekommen, erschienen, als ich 5 Jahre alt gewesen bin, und ist auch ein Zeichentrickfilm und ist auch einer der traurigsten Filme, die ich damals verhältnismäßig oft gesehen habe, aber nicht mehr, ich kann keine traurigen Filme gucken, also ich kann es nicht gucken. So, das zieht mich halt eben runter und es geht sich auch um einen Hund, wer weiß es, oder es gibt ganz viele Hunde und es geht sich um ein Mädchen, das auch mit Tieren sprechen kann oder Tiere verstehen kann. Und zwar ist das Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel.
Ja, oh, geil.
Alter, Leute kriegen jetzt schon wieder Gänsehaut. und zwar ist das ja auch so ein bisschen sozialkritisch. Also die Filme, die waren ja früher anders, als sie halt eben heute irgendwie sind. Und der Charlie ist halt eben ein deutscher Schäferhund in New Orleans. Und der hat halt eben Trouble mit so einer Bulldogge. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Und das ist quasi so der sein Erzfeind sozusagen. Und der wird dann getötet, also der wird umgebracht, der die Bulldog gemacht oder so ein Attentat verübt auf den irgendwie was und der Charlie ist auf jeden Fall tot und der kommt dann in den Himmel und wird dann da von so einem Engel empfangen und der erklärt ihm halt eben, ja, du bist jetzt im Hundehimmel angekommen, weil alle Hunde sind so lieb quasi, die kommen immer in den Himmel, weil ein Hund hat ja so was natürlich Gutes eigentlich und wird nur vom Menschen irgendwie eher so ein bisschen vom Geist her versaut. Deswegen kommen auf jeden Fall alle Hunde immer in den Himmel und er sieht aber seine Zeit auf der Erde quasi noch nicht als abgelaufen und stiehlt quasi so seine Lebensuhr und wenn man diese Lebensuhr hat, flieht mit dieser Lebensuhr auf die Erde. Allerdings ist es jetzt so, seine Lebensuhr läuft tatsächlich ab. Und wenn man diese Lebensuhr aus dem Himmel klaut und sich aus diesem ganzen Kreislauf irgendwie befreit, sobald die Uhr abgelaufen ist, die Zeit abgelaufen ist, dann kommt man danach in die Hölle und hat keine Chance, jemals wieder in den Himmel zurückzubekommen.
Wow, was eine Story.
Ja, kennst du den Film gar nicht, oder was, Chris? Nee. Also nee, richtig abgefahren so. Und dann lernt, also er hat dann noch so ein Besset, so ein Hundekumpel noch und die machen dann noch so einen Laden gemeinsam auf, so eine Bar und machen dann so ein bisschen Konkurrenz, weil der, ich glaube, ein Casino oder irgendwie sowas oder so eine Spielo oder so hat diese Bulldogge und um denen so ein bisschen Konkurrenz zu machen und er lernt dann ein Mädchen kennen, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie es heißt, auf jeden Fall ist das so ein Waisenkind und das kann mit Tieren sprechen und er ist da natürlich ganz raffiniert, der Charlie, und benutzt quasi dieses Kind für seine Zwecke so ein kleines bisschen und freundet sich dann immer mehr mit diesem Kind an und irgendwann ist dann so, dass die Bulldogge wieder ein Attentat auf diese Kneipe oder was sie da haben von dem Charlie und seinem Freund machen und sein Freund wird dabei schwer verletzt und macht dem Charlie dann riesengroße Vorwürfe, dass er nicht da ist, sondern dass er lieber quasi mit dem Mädchen befreundet sein will und er deswegen fast ums Leben gekommen ist und sagt dann quasi zu seinem besten Kumpel, dass er das nur so tun würde, er wäre gar nicht mit dem Mädchen befreundet, er würde das einfach nur ausnutzen für seine Zwecke und wie das halt eben so ist, das Mädchen bekommt das mit, diese Worte, die der Charlie sagt und die Freundschaft droht dann einfach irgendwie daran zu zerbrechen und dann gibt es halt eben am Ende so einen gewaltigen Showdown, wo die halt eben auch fliehen vor dieser Bulldogge wieder und dann ist es am Ende so, dass er nur zwei Möglichkeiten hat. Entweder rettet er quasi jetzt das Mädchen, der das Leben, oder er rettet seine Lebensuhr, die irgendwie droht ins Wasser zu fallen oder wie auch immer und ist dann hin und her gerissen und rettet dann letztlich halt eben dem Mädchen das Leben und verwirkt damit sozusagen sein eigenes Recht, in den Himmel zu kommen und aber weil er sich so selbstsicher dann verhalten hat, kommt dann ganz am Ende noch der Engel und sagt, pass auf, du hast dein eigenes Leben jetzt aufgeopfert, um das Mädchen zu retten. In dir steckt wirklich ein guter Hund und lässt ihn dann ausnahmsweise als einzige Ausnahme trotzdem noch in den Himmel rein. Und das ist wirklich ein Film von Freundschaft und Vertrauen und so Sachen halt eben und von ganz großer Traurigkeit und mit zwischenmenschlichen Beziehungen und ich finde gerade diese Tiere, die stellen das alles wirklich ganz, ganz gut dar. Die lernen auch noch so einen sprechenden Alligator kennen und so weiter und so fort. Hammer, 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 Hammer Film, ja.
Ich hoffe, dass du der letzte traurige Film jetzt auch,
Alter. Alter, ich habe, bei Kinderfilmen früher war halt ein bisschen Traurigkeit mit drin und nicht immer nur
ja,
so.
Ja, aber als Kind hat man das nicht empfunden.
Ja, schon.
Für uns war Charlie eine coole Drecksau.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Komm, jetzt kommt, wer ist jetzt dran?
Daniel wieder, Daniels zweiter.
Ich
wieder?
Susi und Strolch.
Susi und Strolch. es ist ein anderer Film, wo ich mich aber auch noch ganz genau dran erinnern kann, dass ich damals wie gebannt vor dem Fernseher saß und auch besonders, weil ich die Bücher oder das Buch vorher auch schon gelesen hatte und zwar ging es um die unendliche Geschichte.
Boah, Junge, so traurig.
Ja.
Oder scheiß Pferd da im Moor.
Genau. genau. Also es geht ja um einen jungen Bastian Balthasar Buchs hieß er, glaube ich, der in der sozusagen in der Welt der Bücher lebt und in einem alten Antiquariat, das dieses Buch entdeckt, die unendliche Geschichte, und dann in diese Geschichte richtig eintaucht. Es geht ja um diese kindliche Kaiserin, die erkrankt ist und dadurch auch das Reich droht zu sterben, und der, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wie der Junge hieß, der auf seinem Drachen Fuchor ja sich auf den Weg macht zur kindlichen Kaiserin durch das Reich Phantasia, um die Welt halt zu retten, und der Bastian wird ja dann wirklich in diese Geschichte reingezogen und ist halt auch im Grunde elementar wichtig für die Rettung dieses Reiches. Und das hat mich, das Buch, weiß ich, hat mich damals schon fasziniert, und der Film auch umso mehr, weil dann halt auch dieser Fuchur plötzlich dann ja lebendig war. Klar, heute würde man auch über diese Tricktechnik müde lächeln, weil das war ja wirklich noch so ein Konstrukt, was die in Lebensgröße im Studio aufgebaut haben, wo der dann halt drauf saß. Aber das war einfach spannend, traurig. Man war wirklich auch in dieser Welt mit drin. Und Chris, wie du eben schon gesagt hast, diese Szene, wo dann auch sein Pferd dann stirbt und da im Moor versinkt, heftig.
Warst du auch auf der Wildwasserbahn im Moviepark, Alter? Weil im Moviepark wie heißt der Film nochmal?
Unendliche Geschichte.
Ich hab einen Block im Kopf. Ja, unendliche Geschichte, da gab es eine Wildwasserbahn, da war der Fuchur auch aufgebaut und hing an der Decke, und du musstest dann da quasi ja, das war alles halt so aufgebaut wie da mit den Steinbeißern und stimmt. So. War richtig gut gemacht, ey, war richtig, richtig cool.
Ja. Ja, das wäre okay. Auf jeden Fall.
War es eigentlich ein deutscher Film?
Der war, glaube ich, von Wolfgang Petersen oder wie der Regisseur heißt.
Aber so ein perfekter Film auch mal für Kindheit. Ja.
Ganz kurze Frage, ja. Leute, könnt ihr euch noch an einen Film erinnern? Ich suche den im Kopf, die ganze Zeit habe ich nur die gleiche Szene im Kopf, aber mir fällt dieser Film nicht ein. Vielleicht weiß es auch einer aus der Community. Es war auch eine Art Film, wo Kinder in eine Welt reingezogen wurden, wo Dinosaurier sind, glaube ich. Es waren, glaube ich, Dinosaurier, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall waren das ganz, ganz crazy
so Strudel Viecher. Im Wasser, ne?
Ganz crazy Viecher, und dann sind die auch in so eine Kneipe reingekommen. Und da standen auch ganz, ganz viel crazy Viecher rum. Ich rede jetzt nicht von der Star-Wars-Szene mit Han Solo. Ich rede wirklich auch so von so einer Kneipe. Und da standen die auch alle so rum. Die waren ein bisschen vermenschlicht, diese Viecher. Aber ich weiß nicht mehr, was für ein Film das war. Das war auch so ein ganz, ganz crazyer, wo die Leute so geil verkleidet waren und so weiter. Ich weiß nicht mehr, was es war. Vielleicht fällt es doch irgendjemand ein. Ey, vielleicht war es das sogar.
Nein, das war es nicht.
Keine Ahnung.
Ja, Chris, du bist dran.
Ja, es ist halt super, super, super schwer, aber ich muss jetzt einfach einen mainstreamigen Film droppen, weil ich weiß auch noch als Kind, wie geil ich den immer fand, und da war ich richtig verliebt in die Filme.
Ich muss mal ganz kurz noch einmal reingrätschen. Wie hieß nochmal der erste Film, den du im Kino gesehen hast? Das Versprochen ist versprochen.
Ja, ja.
Wollte ich gerade eben noch sagen, fiel mir jetzt gerade wieder ein. Ist der einzige Film, Alter, ich fand den so schlecht, Alter. Und ich saß neben meinem Vater und hab gesagt, oh, der Film ist so langweilig. Und dann, 10 Minuten später, ist diese Rolle das war ja gerissen, oben tatsächlich in diesem Vorstellungsraum, und der Film musste quasi abgebrochen werden, weil diese Rolle gerissen ist, und alle haben ihr Geld zurückbekommen und man konnte quasi dann easy go.
Aber das ist zum Beispiel Bullshit. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe im Kino gearbeitet. Normalerweise, wenn die Rolle gerissen ist, geht einfach der Vorführer rein, sucht diese,
weil willst es ist du ein Riss drin. Das ist ein Riss drin. Oder was?
Das heißt, der rennt da rein, nimmt sich wirklich, ohne Scheiß, der nimmt sich ein Taser, klebt diese Rolle wieder zusammen. Und dann geht's weiter.
Es kann auch sein, dass der Projektor oder was im Arsch war. Auf jeden Fall.
Das kann sein. Das kann
irgendwas
sein,
ist passiert und alle haben ihr Geld wiederbekommen, und deswegen weiß ich bis heute nicht, wie der Film ausgeht.
Oh, da musst du den aber nachholen, Stefan, weil der Film ist echt geil. Den rewatch ich
auf keinen Fall.
Ja, ich würde auf jeden Fall als nächstes noch die Zurück in die Zukunft Trilogie droppen.
Also, jetzt kommt er mir so mainstreamig, Alter.
Ey, es ist scheißegal. Also, die Filme waren damals ja ultra. Junge, allein wie es anfängt, wie Marty McFly in seine scheiß Gitarre reinhaut und dieser riesige Verstärker ihn einfach durch die ganze Werkstatt prügelt, Alter. Ey, das ist einfach, ey, keine Ahnung, ey. Ich muss einfach, es geht jetzt einfach um Filme, wo ich die geilsten Erinnerungen dran habe und keine Ahnung, das waren halt einfach immer, ich habe mir damals halt die Filme nicht ausgesucht, mein Vater hat die Filme halt damals mal, also es war abends 20:15 Uhr, was kommt im Fernsehen so und das sind so die Sachen, wo ich mich halt am meisten zurück erinnern kann, weil es auch einfach bis heute noch Filme sind, die ich immer und immer und immer und immer wieder rewatche, so. Ich weiß nicht, ob ihr auch so Personen seid, die Filme so oft sehen können, aber Alter, ich glaube, ich gucke einmal im Monat oder wenn nicht alle zwei Monate, gucke ich die kompletten Harry Potter Filme durch. Also ich habe die Filme alle schon, glaube ich, 40 Mal gesehen.
Alle wie viele Monate? Alle anderthalb Monate?
Alle, also ich glaube, ich gucke die Harry Potter Box, gucke ich bestimmt 6-7 Mal im Jahr durch. Alter. Krass.
Weil, ja, so geht's mir mit Rocky. Also ich bin absoluter Rocky-Fan. Ich glaube, ihr habt auch schon mal das Bild an der Wand gesehen bei mir, diese Comic-Collage, wie Rocky 1 eben komplett in Comic-Version gezeigt wird, die Szenen. Und ich bin auch absoluter Rocky-Fan und gucke mir auch die Rocky-Filme aber einmal im Jahr alle durch. Aber
ich gucke die halt so oft. Und ich kann es auch schon mitsprechen und man sieht auch jedes Mal was Neues und du achtest jedes Mal auf andere Sachen und ich habe keine Ahnung. Manchmal bin ich bei Filmen so, dass die mich so krass hooken, Alter, dass ich halt einfach die unendlich mal gucken kann.
Ja, aber bei in dem Fall ist es einfach so, dass wenn du den ersten Teil geschaut hast, dass du automatisch weiterschaust. Weißt du, was ich meine? Ja, dass wenn du den ersten, wenn du Stein der Weisen gesehen hast, sagst du, ich mache jetzt einfach weiter. Und so ist es bei mir bei Rocky auch. Ich mache dann einfach weiter. Das hört dann nicht auf.
Offenbar halt, weil ich weiß nicht so, ich finde halt, Zurück in die Zukunft, ich weiß gar nicht, was der für eine FSK hat. Wahrscheinlich hat er auch eine FSK 6, maximal eine FSK 12. Ich finde, der war halt, das war so ein Film, der ist immer noch für, den kannst du dir mit 50 genauso angucken, wie du den mit 6, 7, 8 angucken kannst. Weil da, was weiß ich, ist einfach, Marty hat so eine coole Rolle, der Bösewicht Biff ist in jedem Film so cool und clever gespielt und allein im zweiten Teil, es war glaube ich der zweite Teil, wo Marty auf seinen Vater trifft, so, wo sein Vater mega der Trottel ist, so.
Das und, war der erste, glaube ich, oder?
Nee, das der erste, nee, ich glaube nicht, der erste.
Nee, das war schon der erste, das ist der erste. Wo er
in der Zukunft auf seinen Vater trifft?
Wo er auch die Cringe, nee, nicht in der Zukunft, in der Vergangenheit.
Ich meine, wo er in der Zukunft in dieser Bar auf seinen Vater trifft.
Ach so,
wo er in dieser Milkshake-Bar sitzt.
Nein, das ist in der, nein, Digga, das ist die Vergangenheit. Das ist der erste Teil. Er geht in die Vergangenheit, um seinen Vater, seine Mutter abzuchecken sozusagen und ihn, weil ja dieser Biff ihn am Anfang vom Film so komplett abzieht und ihm irgendwie seine Arbeit übergibt. Und dann sagt
ja, auf jeden Fall mega. Ich finde es mega, sowohl von der Story her als auch von den Settings her. Irgendwie, ich weiß nicht. Ey, Zurück in Zukunft ist so ein fresher Film. Der hat mich als Kind halt einfach schon gehuckt und das finde ich halt heute noch geil.
Ich finde es eben sehr, sehr cringig mit seiner Mutter, dass da eben dieser Inzest angedeutet wird. Finde ich ein bisschen krass, Alter.
So geil, Alter.
Es ist krass.
Deine Mutter ihn
so
die ganze Zeit bumsen will.
Ja.
Es gibt aber auch bei Toy Story übrigens so ein crazy Gemälde, wie die Mutter von dem Kind mit dem Onkel quasi zusammen da was wegschrubbt. Und zwar gibt es bei Disney diverse so Sachen, wenn du mal auf Standbild machst, dass du so geheime
Easter
Eggs, die da eingebaut sind. Und bei Toy Story existiert auch eine Kindermalerei quasi, wie die Mutter mit dem Onkel zugange ist, irgendwo an dieser Wand im Kinderzimmer halt eben, wo einfach nur so ein Schwenker quasi drüber gemacht wird und wenn du es dann Sekunde für Sekunde halt eben dir anguckst halt eben, dann siehst du dann da Mami und Onkel, weiß ich nicht genau wie, die ist ja auch gut weggebrüllt.
Wer war eigentlich jetzt gerade als nächstes dran? War ich danach oder warst du, Stefan?
Du Selçuk.
Ich war, okay. Ich versuche jetzt auch, guter Stefan Toy Story genannt hat, weil Toy Story ist auch ein absolut geiler Film. Alleine schon der Soundtrack, Du hast einen Freund in mir, mega. Jetzt muss ich den schon nicht nennen, aber ich hätte ihn sowieso nicht genannt, weil ich auch ein bisschen versuche, so die Filme, an die man nicht mehr denkt. Und der nächste Film, den ich nennen würde, der in meiner Kindheit sehr, sehr oft geschaut wurde, so oft geschaut wurde, dass ich Alter, wie oft habe ich den geschaut? Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft.
Ah, ja, geil. Stimmt. Den habe ich auch so habe die Kinder oft geschrumpft. Gesehen, den Film, Wahnsinn. Ja.
Leute, meine Fresse. Wie sie da in diesem Garten wie der Vater da so im Mission Impossible Style über den Garten so rüber geht und du siehst so, wie die Kinder in diesen Legos,
ja, ja,
in diesen Lego kleinen Legos da rumhausen mit den Ameisen. Oh Leute, ey,
das, da so weiß, da geil weiß ich gemacht. Sogar noch, dass ich den damals im Kino gesehen habe und das war echt der Wahnsinn. Ja.
Ja, ich hab den
bester
ich
hab den Film. Scheiße, hätte ich direkt Bock mir heute. Ja. Ich habe ja noch das Glück, ich habe eine kasachische Freundin, die kennt ja voll viele Sachen halt eben eigentlich nicht, weißt du, weil sie damals hierher gekommen ist, da war das halt eben als eine noch nicht so mit Deutschkenntnissen und so weiter und solche Sachen gucken. Vielleicht habe ich Glück und aber das sind so geile Sachen, die gibt's auch gar nicht.
Das hört sich an, ich habe eine kasachische Freundin, wie so eine russische Katalogbraut, ey.
Ja, aber, der ist auf jeden Fall von 1989, Alter.
Krass, okay.
Ja.
Also da gab es doch danach auch eine Serie von, auch mit demselben Schauspieler. Doch.
Nee, eine Serie?
Doch, ja. Liebling, ich habe die Kinder geschaut auf die Serie.
Ja,
aber die habe ich, aber die hab ich
die
doch.
Die lief immer
ich hab,
ja, stimmt, hier die Serie.
Es gab auch einen zweiten Teil, Liebling, wir haben jetzt ein Riesenbaby. Das habe ich auch, kennt ihr den auch?
Wow. Ja,
habe ich auch im Kino gesehen, tatsächlich damals. Und dann wurde er auch so sehr
das Baby. Oh, der war richtig schlecht, Mann.
Ja, gut, stimmt. Im Vergleich zum ersten. Aber fand man damals als Kind irgendwie auch trotzdem cool. Aber egal. Wer ist dran?
Du.
Ja, du.
Okay, ich habe einen Film, über den hatte ich schon mal gesprochen, deswegen wollte ich ihn heute noch mal reinpressen, aber ich drop erst den anderen. Und zwar sollte das eigentlich erst ein Gruselfilm werden. Und zwar, die Rede ist von Beetlejuice, Leute.
Boah, mega geil, Alter.
Beetlejuice musste ich nehmen.
So,
bester Film. Ich lese mal ganz kurz so ein bisschen die Handlung ganz kurz vor, dann musst du die gerade eben ja auch nochmal anlesen, so einen kleinen Überblick, wie das alles so gewesen ist. Und zwar Barbara und Adam Maitland wohnen in so einem Haus und kommen dann bei so einem Autounfall ums Leben. Und wenn man dann ins Jenseits kommt, ist aber nicht einfach so, dass du quasi im Himmel landest, sondern du landest quasi erst in so einer Behörde.
Zwischenwelt.
In so einer Zwischenwelt, in so einer Behörde gibt es halt eben, die entscheiden dann, du stellst einen Antrag, auf den Himmel zu kommen oder quasi, ob du in die Hölle kommst. Und die sind halt eben da alle total überarbeitet und alles ist da halt eben nur Chaos, dass die Bearbeitungszeit übelst lange dauert und die müssen halt im die ersten 125 Jahre, bis deren Antrag bearbeitet worden ist, noch in ihrem Haus drin wohnen bleiben. Natürlich sind die tot, wohnen da ganz normal drin. Das Haus ist halt eben irgendwie leer, für die halt eben nicht. Und irgendwann zieht quasi eine neue Familie da ein mit Mutter, Vater und zwei Kinder. Ich glaube, ein Sohn und eine Tochter, glaube ich. Und oder waren nur zu dritt, ich weiß nicht genau, ziehen auf jeden Fall in dieses Haus dann ein und die sind halt eben so super crazy und stellen das Haus halt eben auf den Kopf und die Geister können von den beiden können ja nichts machen und haben gar keinen Bock, dass das Haus umgestellt wird und versuchen dann, die durch Spuk zu vertreiben. Allerdings glauben die nicht an Gespenster und finden das dann irgendwie eher witzig und so weiter und so fort und sind dann total verzweifelt und holen sich dann quasi einen Fachmann ins Haus, der fürs Spuken und das ist quasi der Beetlejuice. Also der Typ ist halt eben aber so vercrackt auf allem unterwegs, dass der halt eben auch vor extremen Maßnahmen nicht zurückgeschreckt und auch Leute quasi durch seine Spukgeschichten umzubringen, während Barbara und Adam ja aber eher so die friedliebenden Menschen sind und keinen Bock haben. Die wollten halt nur die Leute dann da irgendwie vertreiben und haben dann ein riesiges Problem damit, den Beetlejuice auch letztlich wieder loszuwerden und die werden dann auch irgendwann entdeckt von der Tochter, die merkt dann, dass da diese beiden Geister quasi wohnen und freunden sich dann mit der auch irgendwie an und so weiter und so fort. Hat auf jeden Fall auch ein Happy End, aber eine unglaublich krasse, kranke Geschichte, auch mit vielen für die damalige Zeit. 87, 88 oder 89?
88.
Für die Zeit wahnsinnig geile Special Effects einfach auch gehabt hat, wo er auch richtig klein ist und ist dann auf so einer ja, wie so eine Eisenbahn oder irgendwie so eine künstliches.
Ja. Die waren doch auch in dieser Dune-Welt für eine ganz kurze Zeit.
Ja, genau. Und es ist halt eben so, die können nur in ihrem Haus bleiben, weil wenn sie rausgehen, landen sie in dieser Dune-Sandwelt, wo so riesige Sandwürmer kommen, die quasi verschlingen würden. Das heißt, sie können nicht aus ihrem Haus raus. Die Türen von ihrem Haus führen, solange sie in dieser Zwischenwelt sind und die können nur ihre Termine da in diesem Vermittlungsbüro halt eben wahrnehmen, wo dann auch die geilsten, da sitzt dann da im Wartezimmer der eine Typ mit diesem Schrumpfkopf, dann sitzt der eine Typ da komplett verbrannt, weil er im Bett geraucht hat und keine Ahnung, also super witzig, ja, krasser Film, bisschen morbide, aber mega.
Ey, es gibt so viele geile Filme. Drei schaffe ich nicht. Sollen wir nicht doch ein paar mehr machen,
Alter? Nee, komm, du mit deinen Mainstreaming-Sachen hast verkackt. Du hast Zurück in die Zukunft genannt. Du hast ja einen wichtigen Slot verbrannt, Alter. Du musst auf die nächste Folge warten. Da ist der verbrannte Typ, Alter. Zeig ihn schon rein.
Aber ey, das Problem ist, ich habe jetzt noch so viele.
Ich habe auch unglaublich viele noch. Ich könnte auch noch mehr. Keine Ahnung, das ist irgendwas, die muss man halt nehmen.
Daniel ist dran.
Die Vermittlerin, wollte ich doch sagen, die Vermittlerin war doch auch so eine Kettenraucherin, ja, ne? Die hat immer so rauchig geredet.
Boah, fuck, ey. Okay, dann müssen wir danach aber wenigstens noch unsere Honorable Mentions nennen, Alter, wo man einem halt nichts mehr zu sagt, aber dass die auf jeden Fall knapp da dran waren.
Ja, da gibt's ja auch unglaublich viele.
Da können wir ein paar runterrattern, das ist ja kein Problem.
Ich tu mich da jetzt
lieber keine runterrattern, falls die doch noch dann an den nächsten Mal auftauchen dann noch.
Okay, dann machen wir so.
Also erst, wenn wir mit dem Thema durch sind, dann machen wir die Honorable Mentions.
Okay, weil ich habe da so viele Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Teilweise ist es dann aber auch schon mehr, da geht es dann auch schon Ende 80er, Anfang 90er, also mehr so als
Jugend. Ey, dann müssen wir so aber einfach jetzt jede Folge so als, am Ende nochmal drei so raushauen.
Nein, Chris rastet schon aus.
Mehr so als Jugendlicher oder so, aber wenn es jetzt wirklich um die Kindheit geht, dann muss ich einfach einen Film noch nennen, weil der gehörte für mich einfach zu Weihnachten dazu, der läuft nämlich, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, kann auch sein, dass es immer noch so ist,
dass der immer an
Weihnachten läuft und dass ich den immer mit meiner Schwester zusammen geguckt habe, während meine Eltern halt die Weihnachtsvorbereitungen getroffen haben und so. Und zwar ist das auch ein Zeichentrickfilm.
Ah, nee, dann nicht.
Ah, was? Was hättest du geraten? Scheiße, sag nichts. Oh Gott,
was hättest du geraten? Gesagt. Soll ich ehrlich sein? Aber ist auch ein legendärer Film, den man jetzt eigentlich
nennen darf. Ja, dann drop ihn noch nicht.
Okay. Und zwar ist es bei mir Das letzte Einhorn.
Der ist auch wirklich so gut, Alter.
Ja, ist er.
Also, jetzt habe ich auch direkt schon wieder ein, ich raste aus, ich muss
aufschreiben. ich kriege die Story nicht mehr so hundertprozentig hin, ich weiß nur noch, es geht halt darum, dass sich das letzte Einhorn auf die Suche macht nach seinen Artgenossen und zusammen mit, ich weiß nicht, ich glaube, es war so ein Zauberer noch oder so ein Zauberlehrling oder so und noch, es waren, glaube ich, auch noch Mädel, war auch noch dabei, die ihm dann helfen und da gibt es dann noch so eine böse Hexe, die dieses letzte Einhorn dann aber fangen will. Und ich kann mich noch an so eine Szene erinnern oder an mehrere Szenen, weil da taucht immer so ein Stier auf, so ein Feuerstier, der
Da hake ich kurz rein, Daniel. Die sind auf der Suche, also sie ist auf der Suche nach den anderen Einhörnern, weil sie ja das Letzte ist. Und währenddessen wird sie aber gefangen von dieser bösen Hexe, die wiederum so einen kleinen Zirkus hat.
Genau.
Mit ganz, ganz crazy Sachen mit einem Manticore, mit einem, wie heißt der Vogel noch bei dieser
Greif.
Nee, nicht Phönix. Es war so Art wie ein Greif oder sowas. Aber auf jeden Fall, die ganzen
von Harry Potter, Alter, oder nicht?
Auf jeden Fall, die ganzen Monster dort sind aber keine echten Monster, sind nur Illusionen. Nur ein Monster, beziehungsweise zwei Monster da drin, sind eben echt. Das ist einmal eben als Monster gesehen eben das letzte Einhorn und dann dieser Geier und dieser Geiervogel. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall ist der echt. Und dieser Geiervogel, wenn der rauskommt, tötet er diese Hexe auf jeden Fall. Und das weiß die Hexe und die weiß auch ganz genau, dass sie von diesem Vogel irgendwann mal getötet wird.
Aber
und auf jeden Fall.
Wie war das denn mit diesem Stier? Da war doch dieser Stier, oder?
Ja, das war dann der nächste Step. Weil, nachdem sie dann dort freikommen und der Vogel die Hexe dann eben niedermetzelt, sorry, dass wir jetzt hier so viel spoilern, aber wir gehen einfach davon aus, dass unsere Zuhörer das Ganze auch gesehen haben. Gehen sie dann zu diesem Schloss, wo dieser Teufelstier ist. Und dieser Teufelstier ist der ist das Monster, das Hausmonster von einem König, der extremst unglücklich ist und glaubt, dass er durch das Einsperren in die, der Jagd in die Einhörner alle immer ins Wasser. Genau. Und durch das Aussperren oder Einsperren der Einhörner holt er sich sozusagen sein Lebensglück. Und dieser Stier ist sozusagen der Wachhund von ihm, der die Einhörner da nicht rauslässt. Ja,
aber das ist so krass, wenn der auftaucht irgendwie, das ist heftig. Ich meine, so genau wie du habe ich es tatsächlich echt nicht mehr in Erinnerung, aber so grob, jetzt wo du das sagst, fällt mir das natürlich sofort wieder ein. Ich kann mich nur an diese Hexe auf jeden Fall erinnern und immer an diese Szenen, wenn dieser Stier auftaucht und das ist einfach viel zu krass. Also
alleine dieser Dialog mit dieser Uhr.
Ach jo.
und diesem Skelett, der die ganze Zeit säuft. Und dann sagt er doch die ganze Zeit, er möchte was zum Saufen haben. Und dann sagen sie sich so einfach, hey, dann bring mir einfach eine leere Flasche.
Ich glaube, ich muss mir den unbedingt nochmal angucken, aber das ist
ultra, ultra.
Wie gesagt, also deswegen den musste ich definitiv auch nennen, weil da unglaublich viele Erinnerungen dranhängen. Ja.
Ja. Chris.
Alter.
Komm, baller raus.
Nimm einen von deiner Mainstream-Liste, Alter.
Ich baller jetzt einfach einen raus, damit es lustig ist, weil Leute sollen ja lachen. Und das passt so ein bisschen in das Bild, was die Menschen über mich haben. Als dritten Film würde ich einfach mal die Flodders nennen. Junge, mega geil. Johnny ist bis heute mein Vorbild. Alter, mit seiner geilen Tolle. Junge, wie die Mutter das Haus verlässt mit ihrer Kippe im Maul und der Schnapsflasche und einfach mal den gegen den Hund tritt und den Hund einfach mal so 10 Meter weit wegtritt. So eine Assi-Familie, ey. Mit der übergeilen Tochter und dem Opa im Rollstuhl, der immer hier einen auf Eisenbahn schafft. Ich weiß auch nicht. Die Flodders, Alter, mega geile Filme. Da kann man einfach nichts gegen sagen. Ist als Kind lustig, ist heute als Erwachsener noch genauso
muss
lustig.
Muss man ey. Unbedingt mal gesehen haben. Mit Pauli,
dem Notgeil und Werner, der Wichser.
Werner, der Wichser. Ey, Werner, du Wichser.
Armer ja, Filme,
absolute Legende, keine Frage.
Hast du wirklich einen richtig guten rausgesucht, Mann.
Mit den Gangbang-Partys, die sie da veranstaltet haben.
Wo der Typ, der eifersüchtige Typ mit dem Panzer durchs Dorf fährt, Alter.
Da brennt danach die ganze Nachbarschaft dann noch nieder.
Ja, und alles. So ein kaputter Film.
Waren das, war das Holländer oder was waren das?
Ja, ne?
Ja. Beste. Ja, richtig gut. Ja. Scheiße, ja, dann muss ich jetzt nochmal umswitchen eigentlich.
Wieso hattest du die Flodders auch auf der Liste, oder was?
Nein.
Stefan, wir haben noch so viel. Flodders
hatte ich nicht auf der Liste.
Aber ey, ganz im Ernst, ne? Irgendwie kann das sein, dass die Holländer nur asozialen Scheiß exportieren, auch mit New Kids und so.
Ich wollte gerade sagen, New Kids.
Jetzt wurde der holländische Bundeskanzler, oder was es da ist, der Präsident, der wurde in einer öffentlichen Pressekonferenz gefragt, ob Holland genug Klopapier hat. Und der hat wortwörtlich gesagt, wir haben so viel Klopapier, wir können jahrelang kacken.
Ja. Ja, das ist eine geiler treffende Typ, Aussage dann.
So, pass auf. Eigentlich, ja, ich kipp den Film jetzt nochmal und schieb ihn nach hinten für die nächste Folge. Und zwar ein berühmter Sänger. Also in dem Film wird auch ein bisschen was gesungen, aber auch einer der meistgeschauten Filme meiner Jugend und finde ich auch immer noch geil und ist immer noch zeitlos und hat auch mit Puppen zu tun. Und zwar ist das Labyrinth mit David Bowie.
Jo.
Oh ja.
Also einer der, kennst du nicht Selçuk?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Ein mega, mega, mega guter Film. Also der wird dir auch sicher gut gefallen. Einer der geilsten Filme. Der muss auch Anfang der 90er sein. Und zwar ist da so, dass ein Mädchen wohnt bei dem Vater und bei der Stiefmutter. Die ist, was weiß ich, 15 oder was weiß ich nicht. Und muss immer auf das kleine Geschwister, Halbgeschwisterchen aufpassen. Und ist selber aber so eine Verträumte und liest immer so Geschichten und so weiter und so fort. Und in ihrer Geschichte, sie liest quasi so ein Buch und nachher spielt dieser ganze Film quasi in der Welt von diesem Buch drin und da gibt's halt eben einen bösen Zauberer und wenn man kann mit dem Pakt eingehen und sie wünscht sich halt eben bei einem Gewitter dreimal, dass der dass er endlich der Junge vom Hexenkönig geholt wird, damit sie nicht mehr auf den kleinen Bruder aufpassen muss und dann zipzap ist auf einmal der Bruder tatsächlich weg und sie macht sich dann auf diese Reise in dieses Labyrinth. Du musst ein riesiges Labyrinth. In der Mitte ist quasi das Schloss des Hexenkönigs, um ihren Bruder da quasi wieder rauszuholen. Und der herrscht über so eine riesige Goblin-Schar. Und sie bewegt sich dann durch das Labyrinth und muss 1000 Rätsel lösen und trifft dann da allerlei komische Gestalten und Puppen und so weiter und so fort. Und findet dann da auch noch so einen Freund, der aber so ein bisschen hinterhältig reagiert. Ist gespickt mit ein bisschen Gesangseinlagen und so, aber auch fantastisch einfach nur gemacht.
Also ein bisschen Alice im Wunderland mäßig wahrscheinlich, ne?
Ja, aber noch. Also
aber düsterer.
Ja, aber einfach nur richtig, 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 richtig geil. Also den Film kann ich nur jedem empfehlen. Den musste ich jetzt echt Sponti nochmal damit reinnehmen mit Sir Didymus, der auch die ganze Zeit auf diesem Bobtail-Hund da rumreitet. Weißt du, es hält sich für. Ich weiß gar nicht, was es ist. Irgendein kleiner Bär oder irgendeine Spitzmaus oder was, der in so einem Kostüm dann als Sir Didymus die ganze Zeit auf dem Bobtail Ambrosius rumreitet. Nur Ambrosius ist so verhältnismäßig schreckhaft, sodass er quasi die Hälfte der Zeit immer nur ist Ambrosius. Sobald es zum Kampf kommt, Sir Didymus ist am Start, nur Ambrosius ist quasi wieder auch schon am Rückzug. Ja, mega. Genau, und das sind halt eben diese Goblins und die machen halt eben nur Scheiße, wie so ein bisschen wie bei Gremlins oder so, ja. Sage ich jetzt mal, halt eben. Alles nur Chaos gemacht hat eben.
Apropos, mega Gremlins, das ist ja.
Alter, da habe ich letztes Mal noch gerewatcht, habe ich mir auf Blu-ray geholt. Mega geiler Gremlin Film, Alter.
Oder auch der zweite. Kann, ich habe alle geil, alles geil.
Was mir auch gerade noch eingefallen ist, erkennt ihr noch diesen Cringe-Film, der Ewok-Film, Alter?
Nee, Mann.
Mit diesen beiden, der nur um die Ewoks geht, mit so zwei kleinen Kindern, Alter. Ey, Junge, auch so, ja. So ein Cringe, ey.
Okay, ja, Leute, ich würde sagen, wir sind durch, oder?
Ich habe meinen dritten Film nicht gesehen.
Ja, wir sind durch, alles klar.
Wir sind durch, also.
Trägt schon die große, die aufgerissen hat. Ich habe meinen dritten Film noch gar nicht gesagt. Ja, dann erzähl mal über deinen dritten Film, Selçuk.
Also, mein dritter Film ist auch sehr bekannt, läuft, glaube ich, heute noch im Fernsehen hin und wieder, aber irgendwie selten der erste Teil, irgendwie immer die anderen Teile. Und es handelt sich um Guck mal, wer da spricht.
Ja, auch gut, ja.
Absolut geiler Film. Ich fand sogar den zweiten Teil genauso gut wie den ersten, weil da die Schwester dann dabei ist. Und die Schwester so ultra süß, so ein ultra süßes Mädchen ist. Und er dann aber die ganze Zeit mit seiner Schwester streitet. Da wurde ja dann auch der Schauspieler ausgetauscht, also das Kind, der Kinderschauspieler sozusagen. Und John Travolta spielt so eine geile Rolle.
Aber hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass einfach Thomas Gottschalk das mega gut gesprochen hat.
Ja, und Nina Hagen war ja, glaube ich, die Schwester dann, ne? Im zweiten Teil als Sprecherin. Oder ich meine, das wäre Nina Hagen gewesen.
Ich fand eben diese Sequenzen, fand ich auch immer gut, diese Traumsequenzen, wenn die Frau in dem ersten Teil, wenn sie dann schläft und dann plötzlich hängt sie an diesem Turm und dann willst du kurz vom Runterfallen und so weiter und dann wacht sie wieder auf und denkst dir so, ich liebe es, wenn Träume in Filmen so ein bisschen wie Träume sind, weißt du? Und nicht einfach nur ein bisschen verschwommene, echte Gedanken, sondern
ich weiß noch, nach dem Intro auch, wie ich ganz genau, Alter, meine Mutter gefragt habe, im Intro schwimmen ja die Samen, Alter, da rum, suchen das Ei.
Ja,
und ich weiß auch, wie ich meine Eltern gefragt habe, was ist das, Alter? Und meine Mutter mir irgendwas von Würmchen erzählt hat oder so. wie sie voll ausgewichen ist. So. Mich wurde richtig hart belogen als
Kind. Allein schon dieser Soundtrack, wenn dann die Samen losschwimmen und es geht voll los und labern miteinander und so weiter, ist schon sehr, sehr geil
gemacht. Mutter wollte mir nicht erklären, was das soll. Die hat richtig kreativ gelogen, glaube ich.
Und was ich auch immer geil finde, ist, das ist auch eine Szene in dem Film, wo sie dann schwanger ins Büro von dem Typen kommt, der sie doch die ganze Zeit hier betrügt und so weiter, und hat dann diese Packung Chips dabei. Und die Chips sind aber in einer durchsichtigen Packung. Und die frisst die Chips und ich bekomme bei durchsichtigen Packungen, egal ob es Gummibärchen sind, egal ob es Chips sind, ich finde durchsichtige Packungen, die einfach keinerlei Motiv haben, finde ich, sehen immer so lecker aus, Alter. Und dann frisst sie die Chips und immer wenn du die frisst, muss ich mir unbedingt Chips holen, Alter.
Okay.
Ja, das aber war's.
Ein Film, wie, guck mal, wer da spricht, ein Film, der auch in die gleiche Breche schlägt, ist auch Die Reise ins Ich. Kennt ihr den?
Oh, natürlich.
Ja, welchen?
Die Reise ins Ich. Kennst du den?
Legende. Ja, Mann.
Wo der so klein geschrumpft wird und mit so einer Spritze dann so reingespritzt wird in den einen Typen dann in seinem kleinen Raumschiff da oder was. Das hat als so ein bisschen Wing Commander-mäßig in dem Körper von diesem Dulli dann da. Ja. Und keine Ahnung, muss dann da wieder rausfinden und so. Und auch mega gut gemacht.
Kennt ihr den Disney-Film Die kleinen Giganten? Der war mit El Bundy als Schauspieler, der war der Trainer und der wollte so aus so Kindern
machen.
Mit einem Typen, der nie den Ball fangen kann, aber der konnte super Klopapierrollen fangen. Und dann haben die immer mit Klopapierrollen trainiert. Alter.
Super, ja, ich finde aber auch allgemein diese Sportfilme, die Mighty Ducks und so weiter, die ganzen Sportfilme, auch so, die ein bisschen kindlich gemacht sind, fand ich immer gut, weil es immer diese gleiche Storyline war. Erstmal total die Versager und am Ende gewinnen sie und hin und her.
Ist so.
Ja, kommt, Leute, lass mal
machen
schließen.
Machen wir die Folge mal zu. Ja, Leute, es war sehr angenehm und ich hoffe, dass wir unseren Zuhörern in dieser aktuellen beschissenen Corona-Zeit mal wieder ein bisschen die Abwechslung bieten konnten. Und ja, ne, Leute, immer noch danke, dass ihr dranbleibt und dass ihr uns weiterhin supportet. Wir machen das ja echt gerne.
Ja, denkt. Und Leute, ganz, ganz wichtig, Leute, kommentiert mehr, Alter. Es ist irgendwie, unsere Kommentare sind so wenig geworden. Ich würde gern,
so würd bei echt der letzten gern Folge wieder mehr Feedback. Waren es wieder über 100.
Ja,
über
stimmt. 100 Kommentare. Stimmt, stimmt. Aber warum? Weil beim letzten Mal war es eben dieser Brief, den wir letztendlich auch auseinandergelegt haben. Und die Leute haben es wahrscheinlich auch mitgelesen. Aber ich finde gerade bei dieser Folge zum Beispiel, ihr habt jetzt hier auch wieder eine Off-Topic-Folge gehabt und ihr habt hundertprozentig auch irgendwelches Zeug, was wir uns noch reinziehen müssen. Und ich liebe es, einfach alte Filme nachzuholen, Alter.
Ja, genau, Leute, Fall, ja, genau. Von daher, mehr Stuff Filmtipps haben. Oder irgendwas, was bei euch in der Kindheit besonders prägend war an Filmen, immer gerne auch in die Kommentare, klar.
Generell, Leute, wir hatten auch letztes Mal was besprochen. Gut, dass wir jetzt nochmal drauf kommen, sonst hätte ich es fast vergessen. Wir haben irgendwie auch Bock, ein bisschen mehr teilhaben zu lassen und dass ihr auch ein bisschen Teil der Community auch in diesem Podcast werdet. Wenn ihr geile Geschichten habt, egal worum es geht, aber die müsst ihr einfach loswerden und ihr wollt, dass wir lachen, ihr wollt, dass die Community lacht oder so, haut die Geschichten einfach in die YouTube-Kommentare und wenn da geile Sachen bei sind, dann lesen wir die vor und dann bringt ihr auch ein bisschen Lacher so ins Leben, Alter. Haut einfach die geilsten Geschichten aus eurer Kindheit raus, aus eurem Leben generell oder wenn ihr irgendwie super kreativ seid und eine coole Geschichte geschrieben habt, was weiß ich, ihr könnt Teil dieses Podcasts werden, seid einfach kreativ und haut's in die Kommentare. Wenn da geile Sachen bei sind, dann droppen wir die auf jeden Fall, Leute.
Ja, und ansonsten gilt, Boardgame-Digger Twitch abonnieren, damit wir demnächst mal ein bisschen zocken. Da könnt ihr auch ein bisschen unserem Real Talk mal zuhören, ein bisschen gucken, was wir sonst so drauf haben. Jetzt gebe ich das Wort aber nochmal ganz kurz am Ende noch an den Chris. Jetzt erzähl nochmal vernünftig das mit dem Dingens. Ich habe dir eben so da reingeschrotet, wie das mit den Matten da jetzt abgeht. Nochmal, was die Leute machen können, um das
zu Ja, genau. Also wir haben, wie gesagt, es wird, also, ne, wir haben das mit Powerplant Games ein bisschen eingespielt. Ich meine, ich, wie gesagt, Jungs, ich hatte es auf jeden Fall mit euch abgesprochen.
Ich weiß nicht mehr genau, wie es war,
werden,
aber passt
werden,
schon.
Hau mal wir werden in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall auch noch ein Gewinnspiel machen. Da geht es aber um ein paar andere Matten. Und jetzt geht es einfach noch darum, dass Powerplant, wie gesagt, die haben halt von dieser Kickstarter-Kampagne, da haben die eine richtig schöne Arkham Horror LCG-Matte designt. Die haben noch 30 über, die jetzt quasi gesagt haben, die an unsere Community raushauen, einfach für 30% billiger, als sie normalerweise kosten. Und wie gesagt, schreibt at info@powerplantgames.com. Ich gucke nochmal, ob das .de war. Schreibt ihr einfach mal, dass ihr eine Matte wollt oder zwei, was auch immer. Es sind zwar die englischen, aber wie gesagt, da stehen halt zwei, drei Wörter auf der Matte. Also es ist eigentlich ihre Jacke wie
was
Hose.
Was kosten die dann mit 30% Rabatt?
Die sind dann bei 30% Rabatt mit Versand zusammen 35 Euro. Und das finde ich relativ fair, weil Matten sind halt immer gerollt als extra, als Sperrgut oder so müssen die verschickt werden. Die können halt nicht als normales Paket verschickt werden. Deswegen, finde ich das echt relativ fair. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, das ist info@powerplantgames.de. Einfach Meeple30. Und sonst könnt ihr auch einfach mal selbst, dann googelt selber nochmal irgendwie Arkham Horror, Kickstarter, Matte oder so oder Powerplant Games. Da kommt ihr dann quasi auch. Ich gucke hier nochmal, hier habe ich noch ein paar Bilder. Ich halte das nochmal in die Kamera, damit ihr das seht. Gucken wir mal, ob ihr das sehen könnt. Warte mal, so, sieht ihr nicht perfekt. Ansonsten googelt einfach mal. Es ist halt super cool aufgeteilt. Jeder hat seinen eigenen Bereich für die Karten. In der Mitte gibt's dann nochmal einen Bereich für Gegner und für die Stadt. An der linken Seite oder rechten Seite könnt ihr nochmal Agenda und alles hinlegen. Also ich habe sie mir sogar für den Normalpreis geholt. Und ich finde, wie gesagt, 35 Euro für eine Arkham-Matte ist richtig geil. Und sonst kommt ihr auch nirgendwo aktuell, glaube ich, dran. Ich kann sein, dass Spiele-Taxi noch ein paar übrig hat von den Deutschen. Die kosten dann aber halt da auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie was 47 oder irgendwie sowas um den Dreh. Also wie gesagt, ne, info@powerplantgames.de, Meeple30, schreibt. Und ja, wenn ihr schnell seid, dann kriegt ihr vielleicht noch eine. Und nächste Folge gucken wir dann, dass wir euch noch ein schönes Gewinnspiel raushauen. Müssen wir uns noch mal ein bisschen kreativ überlegen, wie wir das einspielen können.
Ansonsten, wenn ihr auch gute Ideen für Off-Topic-Folgen noch habt, Off-Topic-Themen, die ihr habt, was ihr gerne mal wissen wollt und so weiter und so fort, dann schrotet einfach raus irgendwelche Geschichten oder so. Wir sind auf jeden Fall für jeden Spaß zu haben. Ich muss auch sagen, wenn aktuell, ne, wenn du diese Brettspiele auch aktuell gar nicht spielen kannst hier, macht es mir auch nicht so viel Spaß, über Brettspiele zu reden. So, ne? Der Sven Sieben hat letztens bei Brett bei Letzt in seinem Sonntagstalk gemacht. Momentan ist man dem Thema so ein bisschen überdrüssig, tatsächlich auch. Einfach aus Frust, weil man die Scheiße nicht gespielt bekommt, die hier im Regal steht.
Ja, genau.
Ach du, sorry, hast du
Nee, ich wollte nur bei Stefan nochmal, weil man merkt immer mehr, dass das fehlt, also dieses Zocken und also auch sich mit den Leuten zu treffen, zusammen am Spieletisch oder so und das zu zweit spielen oder so. Gestern hatte ich es auch teilweise, ich war kurz davor, mir Too Many Bones alleine aufzubauen, weil ich einfach gedacht habe, so, ach, und ich hab's dann aber auch wieder nicht, weil ich dieses Solo-Ding ist einfach nicht meins und das ist fehlt. Einfach und es frustet ganz schön, dass man das nicht mehr so betreiben kann, wie es sonst eigentlich der Fall ist.
Also Leute, na, abgesehen davon, dass ihr ein paar lustige Storys und so in die Kommentare haut, um uns ein bisschen aufzuheitern, haut auf jeden Fall auch noch mal raus, was ihr davon haltet, ob wir jetzt in der nächsten Zeit auch öfter mal quasi einen kleinen Stream machen sollen, wie wir zu viert halt Call of Duty und so zocken. Und da die ganze Scheiße wahrscheinlich auch noch länger gehen wird, haut auch einfach mal Vorschläge raus, was für Off-Topic-Themen wir einfach mal in den Podcast reinhauen könnten. Ne? Also wirklich mal, was euch interessiert, was ist lustig, was gibt's da alles noch so? Regt unsere Ideen an. Wir nehmen jede Woche für euch auf und vielleicht schafft's eure Idee auch mal in einem Podcast, Leute. Ich würde sagen, wir machen die Folge zu für heute, oder, Jungs?
Ja, machen wir so.
Danke, dass ihr mit dabei wart. War wieder ein cooler Ritz. Die Meeple Porn Boys bleiben für euch am Start und wir wünschen euch noch eine angenehme Woche.
Ja, haut rein,
Leute. In diesem Sinne, ciao.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.